Hallo Hendrik.
Hi Kilian.
Wie geht's dir so?
Ich sehe, du hältst dich auch an die Mundschutzpflicht heute. Das ist sehr vorbildlich von dir.
Sieht maximal dumm aus, wie du dir tatsächlich mit dem Mundschutz vor der Kamera hängst und ich immer die Hand vor dem Mund halte.
Das ist ja nicht mal mein Mundschutz, das ist ja mein selbstgenähtes Geschirrtuch, Mundschutzderivat.
Das ist immerhin die korrektere Bezeichnung. Also ich meine, ich weiß gar nicht, was die korrekte Bezeichnung ist, weil überall, wo man was liest, ist irgendwas anderes. Für Mundschutz, Mund-Nasenschutz, Hals-Nasen-Ohrenarzt, keine Ahnung.
Hals-Nasen-Ohrenarzt. Ja, also ich habe offiziell, wir nehmen jetzt am Sonntag auf und die Regelung gilt in Sachsen offiziell erst ab morgen, aber bei mir stand heute schon beim Bäcker an der Tür, bitte nur mit Mundschutz eintreten.
Finde ich aber auch nur sinnvoll so. Ich finde es aber auch richtig gut, dass Sachsen da jetzt Vorreiterrolle nimmt in Deutschland und die Pflicht einführt als erstes Bundesland.
Ach so, wir sind doch die Ersten, die das einführen?
Wir sind, also es kann sein natürlich, genauso wie mit der Allgemeinverfügung zur Ausgangsbeschränkung, dass ab morgen dann spontan auch andere Bundesländer dabei sind.
Ja,
aber
Sachsen hat halt,
als es vorgestern angekündigt wurde, war es das erste Bundesland. Das finde ich sehr, sehr cool.
Weil Sachsen hat halt in Deutschland schon immer eine Vorreiterrolle eingenommen.
Aua. Aber nee, ist ja auch nur richtig so. Ich finde es ein bisschen weird, dass wir jetzt mit den Lockerungen ankommen, vor allem für Schulen, weil was gibt's denn besseres Petrischalen als Schulen, um Viren zu verbreiten, aber
da ist ja irgend so ein, da ist irgend so ein Petri-Witz da drin, jetzt, ich finde das
nicht. Oh Gott.
Ja, aber Hast du eine gute, also Mundschutz oder sowas darf man es ja nicht wirklich nennen, also, oder? Man darf es zumindest nicht Atemmaske nennen oder sowas, weil es nicht wirklich eine Atemmaske ist, ne? Hast du irgendwie einen anständigen Mundschutz?
Ich habe so ein paar selbstgeschneiderte, die mir meine Mutter und meine Oma tatsächlich zugeschickt haben.
Cool.
Die sind auch ganz okay, die haben tatsächlich auch mit so einem Metallbügel drin, dass sie an der Nase besser abdichten, aber die wirkt, also ich meine, mit Mundschutz ist, beziehungsweise mit, nennen wir es einfach mal Maske, keine Ahnung.
Ich glaube, Mundschutz darf man sagen. Mundschutz, man darf es bloß nicht Atemmaske sagen.
Es ist ja auch Nasenschutz gleich mit. Also wer das Ding nicht über die Nase zieht, der kann ja, hat ja eh das, den Sinn, die Sinnhaftigkeit nicht ganz verstanden. Aber das Problem, was die Dinger halt oftmals haben, ist, in geschlossenen Räumen bringt dir das echt nicht viel, weil die Luft, die du ausstößt, suchst dich eh den geringsten Weg des Widerstands und das geht normalerweise neben der Nase dann einfach oben wieder raus. Also es bringt schon definitiv mehr als gar nichts, das absolut. Aber die ist jetzt nicht so ein Allheilmittel, leider. Genau, also muss man einfach drauf zu wissen, wenn du in einem geschlossenen Raum bist mit einer Person, die infektiös ist, dann hast du eigentlich quasi schon verloren.
Nicht unbedingt. Es gab wohl auch Studien, die gezeigt haben, wenn du wenn du halt anständigen Mundschutz trägst, dass dann sich die, aber I'm not a Virologe, also das traue mir
Virologe,
nicht. Virologe,
ja.
Ich bin kein Virologe. Was ich auf jeden Fall sehr aufschlussreich fand, waren so Visualisierungen, wo sie jemanden gezeigt haben, der einfach normal redet, so wie wir jetzt. Und dann kann man ja mit so einem Schlieren-Effekt, mit so einem Kamerabild die Luftbewegung, die man produziert, selber visualisieren. Und dann sieht man wirklich, dass man selbst beim normalen Sprechen schon auf einen Radius von gut über einem Meter entweder Luft bewegt, pustet oder manchmal auch unweigerlich spuckt.
Absolut.
Und sobald du einfach nur so ein bisschen Stoff vor dem Mund hast, macht das schon einen relativ großen Unterschied.
Naja, aber das Problem ist halt, dass die Tröpfchen, die du ausstoßt, die fliegen halt nicht einfach nur kurz aus dir raus und landen dann irgendwo, sondern die schweben halt stundenlang in der Luft rum, weil die halt leicht genug sind.
Genau, deswegen möchte man irgendwie nicht in einem Raum mit stehender Luft sein, wo viele Leute durchkommen.
Ja, Lüften macht einen riesen Unterschied tatsächlich. Das bringt echt was. Aber die Maskenpflicht, die wir ab morgen ja jetzt hier zu Lande, also in Sachsen haben, betrifft ja auch in erster Linie wirklich nur geschlossene Räume, sprich ÖPNV und Einzelhandel. Zum draußen rumlaufen brauchst du sie nicht tragen.
Das wäre auch, glaube ich, Maskenverschwendung.
Das bringt es auch nicht so wirklich. Also wenn du dich in Läden aufhältst, also einkaufen gehst, Maske dran und im Bus, in der Bahn, Maske drauf. Aber ja, genau, das ist auch eigentlich das Relevanteste für den Schutz anderer.
Ich hatte auch gestern einen schönen Diskurs auf Twitter, da hat dann Buntes Dresden hatte geschrieben, MNS, also Hashtag Community-Maske, ist ab dem 20.04. in sächsischen ÖPNV verpflichtend. Die DVB AG wird ab Montag mit Serviceteams und Ticketkontrolleuren freundlich auf die MNS-Pflicht hinweisen und gegebenenfalls soweit vorrätig wohl mit einer MNS aushelfen können, sagte uns der DVB-Chat.
Hat die dann ein cooles DVB-Logo drauf?
Also keine Maske Ahnung, also so eine Maske hätte ich ja fast gerne, muss ich sagen. Und da habe ich dann so mal ein bisschen, ich frotzel ja gerne mit Leuten auf Twitter rum, habe ich dann unten drunter geschrieben, wer also keine hat, kann sich also bei der nächsten Straßenbahn eine abholen, Hashtag Maskenlieferdienst.
Voll gut.
Ist die DVB auf Twitter direkt ein bisschen defensive geworden und hat dann gesagt, naja, so im Zweifelsfall kannst du alternativ auch ein Halstuch oder einen Schal benutzen. Aber ich habe tatsächlich am Freitag mir eine lokal gemachte Maske bei einem Schneider bei mir um die Ecke gekauft.
Oh, fancy.
War zufällig in der Nähe, ich war eigentlich Döner essen, aber da ist so eine Reinigungsänderungsschneiderei /Reinigung irgendwie nebenan, genau, und die hatten schon ein Schild am Fenster, dass die Masken verkaufen und die sind so aus alten Herrenhemden geschneidert oder aus Herrenhemden geschneidert und sind echt gut genäht mit einem echten Gummi, das habe ich selber nicht hingekriegt, weil ich keine Gummis hatte. Und jetzt habe ich so eine, es ist so ein bisschen, naja, pastellgrün, hätte ich mir vielleicht was an einem anderen Stoff aussuchen können, aber die anderen Muster waren noch schlimmer. Es scheint ja irgendwie so ein Trend zu sein momentan, wer hat die schicksten Gesichtsmasken irgendwie, oder wenn man mal so ein geiles, wie heißen diese floralen 70er-Jahre-Muster, du hattest auch so eine Maske.
Ja. Naja, also ich weiß nicht, wie das heißt, aber ich finde es auch sehr schick. Es ist tatsächlich, wie gestern schon meinte, das Fashion Statement 2020.
Genau.
Jetzt hier, wer die schickste Maske hat, das ist genau. So aktuelle Mode.
Kumpel und Kollege von mir hat auch, da hatte die Partnerin sich Stoff besorgt vor Wochen und Monaten schon für eigentlich andere Bastelprojekte und die ist sowieso näh-savvy und hat eine Nähmaschine da, der hatte irgendwie eine ganze Kollektion richtig geilen
nicht schlecht.
Masken. MNSen. MNS.
Klingt doch gar nicht bescheuert. Kann man das irgendwie mit Vokalen auffüllen?
Keine Ahnung.
Monaden fast draus machen oder so?
Naja, Hashtag Community Maske.
Ah, okay, oder so.
Hashtag Community Maske.
Was ist denn sonst neben Corona so passiert? Das ist ja hier jetzt das Thema, was die Welt beschäftigt immer noch, aber und wahrscheinlich noch eine Weile.
Also eine wichtige Metrik beim Podcast momentan ist das Verhältnis von Corona zu nicht-Corona-relatedem Content. Und ich glaube, wir machen am besten jetzt einen Schnitt und reden ab jetzt nicht mehr über Corona. Ah, da fällt mir ein, dass ich an dieser Stelle...
Das werden wir eh nicht schaffen. Irgendwo wird es wieder relevant werden, aber das Thema als solches können wir einfach erstmal abhaken. Also zumindest für diese Folge.
Aber ich hätte nicht gedacht, dass sich irgendwie so viele coole Themen ergeben. Irgendwie scheint sehr vielen Leuten gerade sehr langweilig zu sein, habe ich den Eindruck.
Naja, langweilig. Wir können gleich das erste Thema aufgreifen. Dank der Krise springen Leute ja auf dezentrale Möglichkeiten, um sich zu unterhalten, so wie wir jetzt gerade, und nutzen so Software wie Zoom. Und Zoom ist ja so unglaublich populär kurzzeitig geworden.
Was ist denn an sowas dezentral?
Naja, dezentral im Sinne, dass wir nicht zusammensitzen, meine ich.
Ach so.
Sowas wie Jitsi kannst du natürlich auch dezentral hosten, aber dezentral in dem Sinne, dass wir uns nicht an einem Ort treffen.
Ich glaube, du meinst eher remote oder...
Ja. Ich bezeichne sowas gerne als dezentral. Ich weiß nicht, ob das...
ich glaube, dezentral ist da ein bisschen fehlleitend, weil dezentral es basiert ja schon auf einem zentralen Cloud-Dienst.
Ja, aber in einem anderen Kontext. Aber egal. Gut, hast ja recht. Wir treffen uns remote und... viele Leute machen solche Remote-Treffen eben über den tollen Plattform-Service Zoom. Und Zoom ist netterweise immer wieder gerade in den Medien durch eine neue Security-Vulnerability und ein neues Problem, das jemand gefunden hat und schon wieder eine dumme Firmenpolitik. Und das finde ich großartig. Sehr amüsant. Ich weiß, dass du nicht unbedingt schlechte Dinge über Konkurrenten sagen möchtest.
Also ich habe bloß gesagt, dass ich mich nicht unbedingt in diesem Podcast zu Zoom äußern werde, auch wenn es da wahrscheinlich viel zu äußern gäbe, aber dadurch, dass ich an einem Konkurrenzprodukt von Zoom arbeite und allgemein nicht unbedingt über Arbeit reden möchte in diesem Podcast. Genau.
Nee, wir müssen auch nicht viel darüber sagen. Ich finde bloß witzig, dass das halt immer wieder ein neues Thema hochkommt und gerade so witzige Sachen wie, sie haben hier die Konferenz-IDs sind halt einfach erratbar oder durchnummerierbar gewesen und Passwörter gab es nicht und du konntest du einfach mal schauen, was alles gibt an Konferenzen, was gerade läuft. Und das, wie haben die Leute genannt? War Dialing, so quasi angelehnt an War Driving oder andere ähnliche War-Sternchen-Begriffe.
Ist das nicht Zoom-Bombing?
Oder Zoom-Bombing war auch ein Begriff,
genau. Irgendwie, da gab es dann Berichte von Leuten, die ihre Masterarbeit verteidigt haben und plötzlich malte irgendwer einen Penis in den Screenshare
rein. Du bist gerade in deiner PhD-Defense und plötzlich kommen da drei Leute rein und jählen rassistischen Bullshit. Oder rufen rassistischen Bullshit.
Ja, da gab es definitiv Blogposts drüber.
Grandios sowas. Nee, das haben sie mittlerweile, glaube ich, in den Griff bekommen und dann haben sie wieder andere Probleme mit irgendwelchen Windows-Zugängen, Vulnerabilities, Krams. Also ich habe da auch völlig den Überblick verloren, was Zoom alles da falsch macht, aber da war schon irgendwie eine ganze Latte von Dingen. Ich hätte eigentlich die Links mal im Pad sammeln müssen hier, aber ich habe jetzt nur noch das für dieses eine Tool, was jemand geschrieben hat, Z-War-Dial, was es einfach komplett automatisiert hat, sich da durchzurufen. Aber ich meine, nur durch solche passenden Sachen findest du halt, schaffst du es, dass Vulnerabilities auch schnell gefixt werden, wenn sie sehr einfach auszunutzen sind.
Ja, auf jeden Fall. Sie haben sich zumindest irgendwie, ich werde nichts sagen. Ich sag nichts.
Na okay, dann lassen wir mal das Thema, wird ja sicherlich noch weiter beschäftigen, andere.
Es wird gegebenenfalls noch weitere Nachrichten dazu geben im Laufe der nächsten Wochen, wer weiß.
Ja, sind das für ein Foreshadowing gewesen?
Ach so, nee. Ah, fuck. Ich meinte,
das klingt jetzt auch schon Dinge
weiß. Ich weiß natürlich nichts, aber diese Nachrichten kamen einfach mit einer derartigen Konsistenz, dass es auch weitere Nachrichten geben wird. Also.
Ja, okay. Das kann ich absolut nachvollziehen.
Genau. Was ich als spannendes Thema fand, was wir noch nicht hatten bei der letzten Sendung, das ist jetzt leider auch wieder so ein bisschen Corona-related ist, diese ganzen Debatten über Corona-Apps, und das ist wahrscheinlich auch was für unsere Hörerschaft schon so ein bisschen so ein leidiges Thema sein könnte. Wahrscheinlich habt ihr euch alle schon relativ intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt. Aber was ich gerade merke, ist, dass man das ist gerade so ein bisschen wie, wenn man zu Weihnachten zu Hause ist und den Eltern den Computer repariert, ist es momentan so, dass man seinen Freunden die Unterschiede zwischen unterschiedlichen Corona-Apps erklären muss. Ist dir das auch schon passiert?
Okay. Hatte ich jetzt noch nicht.
Also ich hatte jetzt schon mehrmals die Situation, dass ich mich mit nicht technischen Freunden unterhalten habe und dann die Unterschiede zwischen diesen unterschiedlichen Apps, die es gibt oder die es geben könnte oder geben sollte, erklärt habe. Und jetzt scheint irgendwie völlig die Hölle zugefroren zu sein. Es gibt irgendwie eine Collab zwischen Apple und Google in dem Bereich.
Völlig die Hölle zugefroren. Die beiden Firmen machen ziemlich viel miteinander, aber gut, solche Announcements kriegt man nicht ganz so häufig.
Hast du dir durchgelesen, was die machen?
Ja, also ich meine, die große Idee, was viele Firmen ja auch an viele kleinere Läden versucht haben umzusetzen, war ja so ein Contact Tracing zu machen. Contact Tracing im Sinne von, jeder hat ein Smartphone und warum können die nicht im Hintergrund einfach mal die Nähe zueinander mit tracken und wenn dann irgendwer meint, wenn irgendwer positiv getestet wird, schaut man einfach, welche Kontakte vorher vorlagen und benachrichtigt all die Leute und somit rauszufinden, wer potenziell auch infiziert sein könnte und diese Infektionsketten schneller nachvollziehen kann, um Leute zu isolieren und das Ganze abzubremsen. Und das ist halt an vielen, vielen Stellen gescheitert. Natürlich das klassische Beispiel von wegen, du hast zu wenig Leute, die das nutzen, dann kannst du das ganze Konzept wieder in die Tonne werfen. Für die Community war das immer das Hauptproblem. Und auf der anderen Seite, dass es technisch einfach nicht so einfach umzusetzen ist, wie man dachte. Auf Android-Geräten hatte man tatsächlich die Möglichkeiten dazu, das ständig Signal zu broadcasten, mitzuhören im Hintergrund über Bluetooth und da Dinge zu machen. Aber auf iOS war das Teil tatsächlich nicht so einfach möglich, nur indem die App die ganze Zeit läuft. Und dann gab es tatsächlich Firmen, die haben halt dann hier dazu geraten, hier mach die App auf, jetzt legst du dein Handy mit dem Display nach unten in deine Tasche und dann gehst du durch die Welt. Also, dass jemand
macht. Das bringt so ein Quatsch. Nicht. Also vielversprechend ist es dann wirklich nur, wenn du Support vom Betriebssystem in der Stelle hast.
Eben, das muss über die Plattform-Vendor gehen. Und genau das kam da eben als das Announcement raus, was du gerade meintest. Apple und Google haben da was angekündigt, dass sie da zusammen kooperieren wollen und sowas ins System zu integrieren. Und was ich sehr, sehr angenehm dabei finde, typisch Apple will ich jetzt mal sagen, will ich ja keine Werbung machen an der Stelle, aber das passt halt in deren MO, dass sie da halt versuchen, auch die Privacy mit so ein bisschen im Blick zu halten. Modus operandi, oder? Ah. Ist das, glaube ich, kurz. Aber vielleicht ist es auch für was Ähnliches. Aber hätte ich jetzt zumindest so.
Also
so wird es genutzt. Aber okay, genau. Passt in deren MO. Genau. Die nämlich gern diese Identifier, die du die ganze Zeit durch die Kante schickst, die werden auch regelmäßig gerotated, sodass du nicht trackbar bist und nicht jemand nachvollziehen kannst, wo du dich im Alltag aufhältst. Das ist natürlich äußerst relevant für sowas. Inwiefern das halt ins Betriebssystem dann wirklich integriert wird, dass es auch ohne App-Support läuft und Apps maximal nur auch darauf die Daten zugreifen können und Also wie das dann alles gemacht wird, das steht noch gar nicht fest. Das war jetzt bloß hier Hinweise von wegen, die beiden einigen sich auf Datenformate und wie diese Daten geschickt und gesammelt und getrackt werden, aber gar nicht, wie das auf dem Frontend benutzt wird. Das stand noch gar nichts.
Obwohl es ja wirklich sinnvoll wäre, wenn du willst, dass es ein großer Teil der Bevölkerung nutzt, wäre, dass es nicht 11 Apps gibt, die irgendwie anbieten, dass es geht, vor allem, weil das auch zu Verwirrung führt, sondern dass du einfach ein Betriebssystem-Update bekommst und dann kannst du genauso, wie du das WLAN anmachst, kannst du das Contact-Tracing anmachen oder ausmachen. Das wäre vielleicht sinnvoll. Oder du machst halt, dass es nur im Stromsparmodus aus ist oder was weiß ich. Also ich meine, es kann auch Leute geben, es soll auch gerne Leute geben, die sagen, ich will das nicht, ich will das aushaben, aber...
Es ist ein Tracking-Feature, es muss ein Opt-out geben, sehe ich genauso.
Genau. Aber gerade weil ich auch so Aussagen gehört habe. Also wir können das nochmal ganz kurz zusammenfassen, bloß um mal diese drei Kategorien mal namentlich zu benennen, damit wir irgendwie hier die Terminologie klar kriegen. Es gibt Tracking-Apps, das waren so die ersten Vorschläge, teilweise vom Robert-Koch-Institut. Das waren die, ich mache einfach Location-Tracking von jeder Person, damit weiß ich immer, wo grob jeder war. Und dann könnte ich theoretisch damit irgendwie so übereinschneidende Punkte messen. Wir waren im gleichen Gebäude zur gleichen Zeit oder sowas. Das ist relativ schnell verworfen worden oder hoffentlich verworfen worden. Tatsächlich wurde zumindest, hat harsche Kritik bekommen, weil es erstens Positionsdaten nicht genau genug sind für solche Ermittlungen. Theoretisch kannst du nicht sauber trennscharf unterscheiden, ob du nun ein Stockwerk höher oder tiefer bist oder ob wir überhaupt nahe genug an der gleichen Stelle waren. Teilweise, wenn du irgendwie GPS-Daten, also zivile GPS-Daten für Navigation verwendest, ist es ja auch so, dass dein Kartenprogramm einigermaßen rät, dass du wahrscheinlich gerade auf der Straße bist und nicht auf dem Gehweg, auch wenn es was anderes ist.
Das wird immer auf die Straße zurückgemittelt.
Genau. Dementsprechend, also alles, was auf GPS oder auf Location-Daten basiert, ist an und für sich Quatsch. Und das ist sind halt mehr persönliche Daten als nützliche Daten dabei. Und es werden dann auch viel zu viele, viel zu ungenaue Daten. Also sie sind eher schädlich als nützlich. Und dementsprechend gab es zum einen mehrere Vorschläge, glaube ich, aus diesem We Against Virus Hackathon. Und es sind auch tatsächlich auch schon in der Tagesschau und so diskutiert worden. Ich empfehle wieder mal Logbuch Netzpolitik, da wurde es auch schon relativ gut auseinanderklamüsert. Aber so ähnlich klingen also diese an diese Vorschläge von Google und Apple. Wir machen also so einen Bluetooth Low Energy Ping und jeder merkt sich einfach nur die ganzen Pings, die er empfängt, und dann ist es egal, ob da 35 unterschiedliche Keys dieselbe Person sind. Was du einfach machst, ist, dass du dir merkst, was du alles empfängst, und irgendwann gehst du eventuell, wenn du diagnostiziert wurdest, zum Arzt, und der Arzt signiert eventuell deinen Root Key, und dann werden quasi alle deine Pings öffentlich gelegt und jeder, der weiß, dass er mit dir in Kontakt war, weiß, dass er potenziell gefährdet ist. Das ist denn die maximal Privacy oder die hoffentlich möglichst privacy sichere Variante, die auch mit am genauesten ist. Und dann gab es noch diese Robert Koch Corona-App, Datenspende-App, die völlig unnötig irgendwie vor ein paar Wochen rauskam, wo Leute jetzt denken, dass sie eine Corona-App installiert haben und alles gut ist, obwohl es überhaupt nichts mit dem zu tun hat, wovon wir hier reden, weil da nämlich einfach von manchen Gesundheitstrackern Daten einfach mal gespendet werden. Das ist nützlich für irgendwen, der irgendwo ein Studium macht, aber nicht für diejenigen, die sich irgendwie sicher fühlen wollen, dass sie jetzt irgendwie nicht in Kontakt mit irgendwelchen Infizierten sind. Das sind so diese drei Kategorien, und ich glaube, die sinnvollste und worauf jetzt die Sachen hinausarbeiten werden, wird diese Bluetooth-basierte Variante sein. Und da wäre es halt wirklich gut, wenn wir da nicht irgendwie 35 Apps haben, sondern wenn es irgendwie ein Feature für Betriebssystem ist. Dann könnte man überlegen, dass man vielleicht eine landesweite oder eine europaweite Infrastruktur macht, um diese Keys offenzulegen. Weil im Endeffekt, was du mit den Daten konkret machst, ist gar nicht mal so, muss gar nicht so genau festgelegt werden. Wichtig ist, dass jeder irgendwie trackt, mit wem er Kontakt hatte.
Da ist die Frage, was man mit den Daten auch dann machen kann. Ich meine, letztendlich wollen Dating-Firmen sowas auch schon seit Jahren machen. Wen hast du den Tag über gesehen? Und war da jemand dabei, den du toll fandest?
Ah ja, diese typische aus der Katz, diese Anzeige. Ich saß
die Katz
Donnerstag, im Podcast. Donnerstag früh um 8.30 Uhr in der 61. Ich habe dich gesehen, du druckst eine Spotted, blaue Hose. Genau. Und ja, stimmt, da könnte man jetzt gucken, oh Gott. Könnte man das irgendwie angreifen? Ich habe dann definitiv deinen Key empfangen, aber ich weiß nicht.
Wenn du die Daten offenlegen möchtest und darüber dann also wenn du, ist ja die Frage, was du, wie du das sammelst und was du für Möglichkeiten da hast.
Das wäre cool. Ich könnte sagen, ich habe zu diesem Zeitpunkt habe ich diese Keys empfangen. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt habe ich garantiert von dieser hübschen Frau die Keys mitempfangen und jetzt könnte man irgendwie schauen, aber die Person veröffentlicht ihre Keys ja auch erst dann, wenn sie sich irgendwie als Fall meldet oder sowas, sonst gibt's ja
die Frage, auf was man für eine Plattform bietet für andere Sachen, die dann darauf aufbauen könnten. Wenn man jetzt einfach nur die Daten sammelt, die Betriebssysteme machen das intern und jetzt rein theoretisch und stellen halt die öffentlichen Möglichkeiten dafür bereit, darüber Contact Tracing zu betreiben, dann würde man das ja auch in Zukunft für andere Sachen neben Corona haben wollen. Das ist ja hoffentlich der letzte, aber ist ja wahrscheinlich nicht die letzte Pandemie, die wir in unserer Lebenszeit haben werden, gerade wenn der Planet so voll ist, wie er aktuell ist.
Witzigerweise ist die letzte ziemlich genau 100 Jahre her.
Das fand ich auch interessant, dass es irgendwie so immer so auf die 20er Jahreszahl haut. Aber das war irgendwie auch so 26, 27, 28, 1920 und 2020. Irgendwie so, what the fuck, wie kann das alle ziemlich exakt 100 Jahre sowas kommen?
Ja, bei der letzten Pandemie war gleichzeitig noch ein Weltkrieg. Glücklicherweise haben wir das dieses Mal ausgelassen.
Ja, das ist nice, immerhin.
Naja. Genau, also und wichtig ist, dass die Keys rotiert werden bei den Bluetooth-Apps und ansonsten, also ich weiß sonst von noch nicht weiteren Entwicklungen. Es gab noch keine öffentliche Verlautbarung, dass es irgendwelche fertigen Apps oder Betriebssysteme-Updates gibt. Ich weiß auch nicht, wie es bei Android wirklich ausgerollt werden soll. Da könnte ich mir
das ist das andere Thema. Das ist ja alles.
Da könnte schwierig. Ich mir maximal vorstellen, dass es nicht direkt über ein Betriebssystem-Update geht, weil das ist bei Android ja besagterweise etwas schwierig. Aber da könnte ich mir fast vorstellen, dass es eine Google-sanktionierte App gibt, die mit geheimem Google-Wissen auf Sachen und APIs zugreifen kann, auf die sonst niemand zugreifen kann bislang. Ja, aber ob das wirklich funktioniert, weiß ich nicht.
Da habe ich auch zu wenig Ahnung von Android und Deployment, wie das geregelt wird. Aber prinzipiell klar, also von der groben Idee her.
Genau. Ja. Dann gibt's noch diese ganzen Billigtelefone, die Leute auch noch haben. Also es wird alles nicht so gut funktionieren, wie du denkst.
Aber wir leben ja trotzdem in einer Welt, wo Leute jetzt immer also im Vergleich zu vor ein paar Jahren mit Technik am Mann rumrennen, jederzeit, überall.
Oder eine Frau.
Ja, Mann mit einem N, obwohl es grammatikalisch falsch war. Ja.
Ich habe mir ab und zu mal schon mal überlegt. Ich habe auch schon ein, zwei Mal überlegt, wie würde das eigentlich, was wäre eigentlich passiert, wenn diese Pandemie, wir reden immer noch drüber, wenn die vor 15 Jahren passiert wäre oder vor 10 Jahren, vor dem ersten iPhone, ja? wenn die passiert wäre, als allgemeine Videokonferenzen noch nicht so ohne weiteres möglich waren, als noch nicht jeder Depp einen YouTube-Stream machen konnte, mal eben von zu Hause. Da wäre wesentlich mehr eingebrochen. Entweder hätten wir dann komplett auf irgendwelche Maßnahmen verzichtet und gesagt, nee, wir müssen einfach, die Leute müssen wieder zurück zur Schule gehen, sonst können sie nicht unterrichtet werden. Wir können ja schließlich nicht irgendwie die Leute übers Telefon unterrichten oder solche Sachen machen. Mit Videokonferenzen und Screensharing funktioniert das einigermaßen.
Ich erinnere mich an so eine Sache, die wir, es war gefühlt so in der Grundschule, wo wir das mal hatten in der Schule, oder vielleicht auch ein bisschen später, dass wir über so eine Schule aus Australien was behandelt haben. Und das ist so eine Schule irgendwo mitten Zentralaustralien, also Pampa, wo keine Städte sind. Und die ist irgendwie so über so einen Bereich von mehreren hundert Kilometern ist das Einzugsgebiet dieser Schule. Und die Schüler, für die ist es halt einfach gar nicht praktikabel, zu einem Schulgebäude zu kommen. Deswegen existiert dieses Schulgebäude auch gar nicht. Und die machen halt seit Jahren Unterricht über Funkgeräte. Ja, die haben da wirklich so Ham-Radio und machen darüber Unterricht. Also die sind Vorreiter, was Remote-Unterricht angeht.
Aber weil das
geht auch nur so, funktioniert bei denen.
Aber das geht auch nur akustisch, oder?
Also die machen das rein akustisch.
Die haben dann, schicken
die
sich
irgendwie. Die haben den Lehrer nie gesehen. Also, beziehungsweise, ich glaube, es hieß, glaube ich, der Lehrer oder die Lehrer, die traveln übers Jahr hinweg mal rum und lernen die Schüler mal persönlich kennen, irgendwann im Laufe des Jahres. Aber die Schüler haben einander teilweise auch nie gesehen.
Aber es ist wahrscheinlich trotzdem noch besser, als wenn die ganzen Leute ihre Kinder zu Hause erziehen, wie es in den USA.
Auf jeden Fall. Homeschooling ist so ein Unding. Das ist ein ganz anderer Rant.
Das Thema machen wir mal nicht auf. Aber ich habe auch schon so Aussagen von Leuten gehört, ja, ich frage mich, wie die Leute, die permanent ihre Kinder zu Hause unterrichten, wie die das machen. Ich kriege das überhaupt nicht hin, die Kinder sind so anstrengend. Und ich denke mir jetzt mal, das ist echt ein Ding, was es in den USA gibt.
Wow. Das ist so bescheuert.
Ja.
Also es gibt auch so ähnliche Dinge tatsächlich, so ein bisschen hier, teilweise so ein bisschen underground, weil es halt nicht ganz legal ist, weil die Schulpflicht ja existiert. Aber so halbwegs ähnliche Konzepte, jetzt komme ich gerade auf den Begriff nicht, ich glaube freies Lernen oder so ähnlich. Da gibt es teilweise so Familien, die wohnen an der Grenze nach Frankreich und machen das so halb auf der einen Seite, halb auf der anderen Seite. Irgendwie war das so weirde Situation. Oh ja,
Weil sie die Kinder sonst in Frankreich zur Schule schicken könnten oder wollten, aber nicht dürfen, weil sie in Deutschland wohnen.
Das war irgendwie so Grenzsituation, dass sie da irgendwie sowohl die physische als auch die legale Grenzsituation ausnutzen.
Oh Mann. Eine Sache, die ich noch gesehen habe, die relativ lustig war, es gibt von Apple auch Face Shields. Ja, genau. Hast du dir die angeguckt?
Ich fand den Tweet von, beziehungsweise das Ankündigungsvideo von Tim Cook super cool, wo er sich hinstellt und so quasi selbst hier quasi Kamera vors Gesicht halten und mal kurz erklären, was sie gemacht haben, dass sie halt die Ressourcen haben. Sie haben haufenweise Industrial Design Leute und warum nicht mal diese Ressourcen auf solche Probleme werfen? Haben sie gemacht, haben eigene Face Shields entworfen und was Apple halt auch hat, also so fast im kompletten Gegenteil zu anderen gigantischen Firmen, ist eine unglaublich krasse Supply Chain für Materialien. Mhm. Was die da sourcen und produzieren können, das kann sonst fast niemand auf der Skala machen. Und da haben sie halt jetzt Masken entworfen und produziert, die sehr, also Face Shields, jetzt diese Plastikschilde vorm Gesicht für Ärzte im Krankenhaus, die gut lagerbar sind, weil sie flach sich lagern lassen im Vergleich zu anderen. Da passen 50 Stück in die Kiste.
Das ist quasi so ein Bogen, den du dir um die Stirn machst, mit so einem einfachen Stück durchsichtige Plaste vorm Gesicht, oder?
Exakt, genau.
Genau, bloß damit wir ein Bild vor Augen haben. Da gab es auch ein Video von dem Smarter Everyday-Typen, der irgendwie so einen Aufruf gemacht hat, dass Leute diese Ränder 3D drucken und die haben dann auch irgendwie so eine Supply Chain aufgemacht, wo sie die ganzen Sachen erstmal sammeln, dann desinfizieren und dann irgendwie in Pakete packen und über irgendwelche lokalen Krankenhausanbieter oder sowas verteilen. Da habe ich mich allerdings schon so ein bisschen gefragt, also warte mal, so ein Face Shield ist quasi dieser Stirnbalken und dann irgendwie klemmst du da so ein Stückchen Plaste rein.
Das ist ein Stückchen Plaste, ja.
Der eigentliche Face Shield ist ein Stück durchsichtiges Plaste, was du an diesen Stirnbalken festmachst.
Genau.
Und die Lösung, die man sich da ausgedacht hat, ist eigentlich, ja, er hat auch gesagt, macht die Dinger einfach, selbst wenn euch was Besseres einfällt, darum geht's jetzt nicht. Wenn ihr 3D-Drucker habt, dann stellt bitte einfach mal diese Dinger her. Aber ich habe mir gedacht, du musst ja nicht diese ganzen Bögen neu herstellen. Du brauchst ja eigentlich nur diese...
Es geht auch um die Anzahl, die fehlt. Also die Schilde musst du sicherlich auch desinfizieren und reinigen, logischerweise. Aber die allein die Menge von den Dingern fehlt halt.
Na gut, okay, das überall. Stimmt.
Ich meine, so ein Schild ist halt auch nicht für den allgemeinen Gebrauch sinnvoll. Die sind ja nur relevant, wenn du vor jemandem bist, der dich anhustet und dann das Ding erwischt und nicht dich mit großen Tropfen. Auf jeden Dahinter trägst du ja trotzdem noch eine Maske und eine Schutzbrille.
Es ist auf jeden Fall spannend zu sehen, wie in den USA, und solche Stories habe ich leider aus Deutschland noch nicht wirklich gehört, große Industriefirmen gerade mobil machen, um gewisse Sachen herzustellen, um irgendwie Teile für Ventilatoren herzustellen. Es gab einen guten Podcast, war das Planet Money oder irgendeiner, wo jetzt organisiert durch Ford oder so, die Herstellung von Ventilatoren organisiert werden. Also Ford macht quasi nur das Management und die Organisation und die rufen unterschiedliche Zulieferanten von sich an und sagen, ihr macht mal bitte das und dann wird das hier irgendwie assembled. Kennst du solche Geschichten aus Deutschland irgendwie, dass jetzt hier losgerannt wird, um irgendwelche Sachen herzustellen?
Ich meine, ich hätte irgendwas gehört, wüsste aber gerade nicht, was das genau war. Was mir aber allerdings einfällt, war diese eine tolle Firma. Ich hoffe, es ist jetzt nicht falsch. Ich meine, es war eine italienische Firma, die solche Respiratoren hergestellt hat, die jetzt angefangen hat, das ist schon wieder 2 Wochen her oder so, die angefangen hat, Leute zu verklagen, die Dinger halt selbst hergestellt haben, weil das ist ja ihre IP. Das geht ja gar nicht, dass sie das irgendwie selber machen. Sag mal, kriegt ihr mit, was ihr gerade, ihr könnt das Zeug nicht selber liefern, weil ihr nicht die Ressourcen habt, das schnell genug zu produzieren. Das heißt, ihr seid quasi ausverkauft, ihr arbeitet am Limit, ihr macht so viel Gewinn, wie physisch möglich ist, mehr geht nicht, aber trotzdem habt ihr noch die Möglichkeiten, anderen Leuten legal auf die Füße zu treten. Kriegt ihr überhaupt nicht mit, was gerade weltweit passiert, ihr Idioten?
Oh Mann.
Wow. Gut. Was ich gerade sehe, weil ich gerade den Link ins Pad kopiert haben zu dem Google Announcement, weil ich es irgendwie wieder toll finde, ist, dass Googles Blog die Domain blog.google hat. Ich finde es einfach nur cool.
Auf jeden Fall,
sehr elitär.
Ich meine, seine eigene Top-Level-Domain zu haben, ist nicht schwer. Du brauchst bloß $50,000 oder sowas und dann hast du eine.
Oder du übernimmst sowas. Das habe ich auch letztens gesehen von .ai. Die, was waren das, Anguilla oder irgendwie so?
Wahrscheinlich irgendein Land, was es nicht mehr gibt oder sowas.
Ja, das ist schon, ich glaube, das ist eine Insel, aber auch gefährliches geografisches Halbwissen hier. Die haben, das ist quasi ein so ein cooler Hacker, der da die TLD übernommen hat. Der ist dahin, hat Infrastruktur hingestellt und hat alte Computer an Schulen gespendet, lebt seitdem, glaube ich, dort. ich muss den Namen nochmal raussuchen. Gehen wir einfach mal auf AI. Im Browser. Genau, Vince Cage steht ganz unten. AI. Wunderschöne Punkt. Seite. Genau, wenn du AI. Eingibst, dann kommst du auf die Domain AI, weil AI einzugeben, normalerweise ist das wahrscheinlich dann zu Search Fallback.
Also es gibt definitiv AI.google.
Nee, einfach nur AI. Geht auf die Domain AI. Eine TLD ist ja auch nur eine Domain. Jede normale Domain ist ja quasi eine Subdomain auf der TLD.
Ja, ich muss bloß meinen Browser erstmal davon überzeugen, dass er AI. Nicht in meiner Search Engine.
Dann gibt es ja noch ein Protokoll davor, einfach HTTP://
http://ai. Ist das eine valide
URL? Ja, Punkt wahrscheinlich sogar weglassen.
Offshore Information Services.
Aber es ist mega geil und dieser Typ Vince Cate da unten.
Also eine valide URL kann nach der TLD noch einen Punkt haben.
Ja, der Punkt hinten dran ist einfach nur quasi dann, ich bin mir nicht ganz sicher, was hier RFC-Content dazu angeht, aber zumindest routet man zu einer TLD direkt, wenn du einfach einen Punkt dahinter eingibst.
Witzig. Das möchte ich jetzt glattweg mal irgendwie damit irgendwelche URL-Parser trollen, die damit nicht rechnen. Ja, du kannst tatsächlich akronymisier.bar.slash eingeben und es geht. Ich bin gerade total geflasht davon. Egal, sorry.
Nee, aber was witzig ist der Typ Vince Cate, der unten verlinkt ist, dessen Telefonnummer auch auf AI steht, der managt quasi komplett die TLD AI und der hat ein wahrscheinlich, ich vermute mal, Bekannter oder Online-Bekannter oder wie auch immer von dem, ein Typ namens Ian, hat über ihn die E-Mail-Adresse bekommen, n@ai, also Ian rückwärts. Und das ist halt schon eine ziemlich geile Mail-Adresse, wenn du einfach nur ein Buchstabe @tld. Ich will sowas auch haben. Und vor allem ist dieser Ian halt dahergegangen, hat bei irgendeinem Linux-E-Mail-Standard-Desktop-Client, Epiphany oder so, oder wie das heißt, glaube ich, oder so ähnlich. Weiß ich nicht mehr. Da hat er auf die Mailingliste geschrieben, dass seine E-Mail nicht als valide erkannt wird. Das ist halt so ein typisches Prachtbeispiel von wegen, wie validiert ihr E-Mail-Adressen? Jeder validiert E-Mail-Adressen halt falsch. Du kannst E-Mail-Adressen nicht validieren. Du kannst maximal bei dir halt schauen, ob eine E-Mail dazu gesendet werden kann.
Du kannst
alles andere ist Quatsch.
Du kannst ihn vielleicht fragen, ob du n.ai/lick als Weiterleitung bekommst. Das ist nämlich Kilian rückwärts.
Wäre schon ziemlich cool. Also ich meine, meine Sammlung an Vanity-E-Mail-Adressen versuche ich ja langsam zu steigern, dadurch, dass unsere beiden Sexy-Adressen ja weggefallen sind, jetzt auf sanktkilian@vatikan.vc berufen, wo du mich immer noch erreichen kannst.
Stimmt, ja, so eine habe ich auch irgendwie. Ich glaube, St. Hendrik habe ich ja.
Ja, aber ich hätte echt gerne irgendwas @tld. Das ist halt einfach nur mega cool, wenn du direkt auf der TLD eine E-Mail-Adresse hängen lässt.
Auf jeden Fall, das ist ziemlich geil. Nee, ich hatte das mal gerade nachgeguckt. Ich habe eine schöne Seite gefunden, die hieß standards.rest. wo über unterschiedliche REST-API-Standards einfach eine schöne Sammlung besteht. Und ich habe mir gedacht, .rest, wer hat denn so eine Top-Level-Domain? Und wenn du nicht Top-Level-Domain Punkt eingeben kannst, was bei der nicht funktioniert, funktioniert auch immer, also häufig Nick Punkt diese.
Ja, und Nick geht meistens ja zu den Registern.
Genau, und ja. REST ist tatsächlich für Restaurants. Das ist, genau, da hast du lauter so Gabel, Messer und Kochmützen Symbole und es ist also quasi wie Bar, bloß für was zu essen.
Ach so, und sie haben ja auch so eine schöne Karte dahinter, dass das REST halt das Kürzel, der Teil des Wortes Restaurant in diversen Sprachen ist, der halt gleich ist und der Rest ist halt unterschiedlich.
Der Rest ist halt, genau.
Ah, interessant. Restaurante, Restaurant, wie auch immer. Restauranas, Restaurant. Witzig.
Na, also wir könnten zum Beispiel die API für akronymisierbar könnten wir auf akronymisier.rest packen.
Die API für akronymisierbar.
Nein, ist keine Ahnung. Bereitstellen. Also auf jeden Fall eine schöne Sache, um sich irgendwie APIs für seine Services zu registrieren. Machst irgendwie.
Ja, also .rest ist, bietet sich an dafür.
Da haben sie einen
guten Glücksgriff gemacht.
Also es gibt noch kein .graphql, aber REST ist eh viel besser. Egal.
Ja, ist eh viel cooler, wenn du einfach wie Google einfach deinen Firmennamen als TLD registrierst. Ist schon sehr sexy.
Auf jeden Fall. Schade, das ist sexy.
Oh, aber Google Punkt löst nicht auf. Was ist denn das für ein Schwachsinn, Google? Ernsthaft?
Aber Google hat doch viele Sachen mit gu.gle.
Aber warum löst denn Google nicht auf eine weiße Weiterleitung zu google.com oder so? Warum?
Du kannst auf jeden Fall auf gu.gle gehen.
Das ist schon ein bisschen armselig, Google, muss ich sagen.
Gut. Ich muss sagen, ich vermisse auch, ehrlich gesagt, wenn ich bei manchen Leuten auf den Bildschirm gucke und die irgendwie einen neuen Tab aufmachen und da gibt es ja dieses Picture of the Day auf der Google-Startseite, was teilweise immer ziemlich liebevoll gemacht ist. Das vermisse ich irgendwie, weil ich nie auf Google gehe.
Meine neuen Tabs sind immer leer, immer.
Das auch, aber benutzt du Google als Hauptsuchmaschine?
Ich nutze nur noch DuckDuckGo.
Genau.
Enteentelos.de.
Ja, ddg.gg.
Nee, enteentelos.de.
Enteentelos.de. Tatsächlich.
Leitet auch weiter.
Oh mein Gott. liebe Zuhörer, wir sind übrigens nicht unter uns gehören. Liebe Zuhörer, schickt uns doch eure lieblingslustigen Domains zu irgendwelchen Seiten, wo ihr euch denkt, Mensch, die TLDs sind geil. Da können wir mal eine Sammlung.
Poop.bike ist mein Favorit.
Punkt Bike?
Nein, Poop.bike. POOP.bike. So eine herrliche, schöne Seite. Ah. Von einem Bike mit Poop und dem Satz Why did I buy this domain?
Okay. Ich kann noch einen Screensaver in den Topf werfen. Es gibt nämlich bouncingdvdlogo.com.
Es ist genau das, was man denkt, oder?
Genau. Ich habe schon in die Shownotes geschmissen.
Oh, perfekt. Und trifft es die Ecke? Das geht nicht bis zu, Hendrik, das ist Schrott, das geht nicht bis zum Rand. Das prallt vorher ab, das hat irgendeinen Margin. Was ist denn das für ein Schrott? Scheiße. Was ist denn das für ein Müll?
Kannst du gleich mal gucken, wo der Code dazu ist, kannst du einen Pull-Request schicken.
Oh. Das erinnert mich direkt an die Serie The Office, an diese eine Folge, wo sie da sitzen und Michael zujubeln. Also denkt er, aber tatsächlich jubeln sie dem Fernseher hinter ihm zu, weil sie denken, das Logo geht so fast in die Ecke. Also, dann doch nicht.
Naja, das ist jetzt hier ein anderes Seitenverhältnis. Das Seitenverhältnis hängt davon ab, wie groß du dein Fenster gezogen hast. Und bei einem.
Das geht doch mit CSS auch unordentlich.
Ja.
Das ist doch hier dynamisch, das ist doch kein Video, oder? Das ist doch kein Video.
Das ist dynamisch. Hoffe ich auch. Dann,
was soll das denn?
Egal.
Armselig.
Gut, was haben wir denn noch?
Ich habe gesehen, dass ICQ neu gelauncht ist. What? Die haben es versucht, mit auf den Bandwagon der aktuell relevanten Remote-Software, wir sind wieder beim Scheiß-Thema.
ICQ gehört nicht mehr dieser israelischen Bude, sondern die sind jetzt irgendwie komplett russisch geworden, oder?
Ich dachte, die waren vorher komplett russisch.
Waren die vorher komplett russisch? Ich dachte, das wäre mal so eine israelische Bude gewesen.
Vielleicht hätten wir die History nachschlagen können, habe ich nicht, keine Ahnung. Ich weiß, dass das früher mal russisch war und jetzt vielleicht wieder ist. Also ich würde darauf tippen, dass es jetzt wieder so ist, weil du hast ja auch die Bot-API-Dokumentation gesehen.
Genau. Also was ist das neue ICQ? Es ist vornehmlich eine Handy-App und es gibt eine Desktop-App. Hast du die schon ausprobiert? Ist die irgendwie auch bloß ein Electron?
Deshalb habe ich nicht probiert. Ich habe nur die Handy-App schon seit ein paar Monaten jetzt wieder installiert, weil wir vor kurzem mal gemerkt haben, dass es ganz witzig war früher, haben alle uns an unsere Nummern erinnert. Schreib mir 448 34. Nee,
fuck. Ich dachte, die Nummern sind alle verfallen.
Teilweise. Manche Leute können sich nicht mehr anmelden, aber meine Nummer ist mein Username anscheinend.
Also meine Nummer.
448 341 189, schreibt mir.
Meine Nummer habe ich auch noch im Kopf, wenn ich sie wirklich am Stück durchsage, kriege ich sie noch zusammen, weil die irgendwie so Muscle Memory ist. Aber ich kann mich, glaube ich, nicht einloggen, weil ich das Passwort definitiv nicht mehr weiß und ich auch garantiert die E-Mail-Adresse, mit der ich mich da registriert habe, nicht mehr verwende. Weil das so zu Zeiten war, da bin ich von GMX zu web.de oder andersrum zu Freenet gewechselt, als das ist ja 20 Jahre her. Was war denn das?
Das war das ICQ-Geräusch.
Dreht er die Blitze zur Seite und macht so ein Echo-Geräusch. Na gut. Und du hast es jetzt also schon ausprobiert. Ich scroll hier bloß gerade so ein bisschen durch die Bilder durch.
Ich hab die Handy-App ausprobiert und es fühlt sich, also die haben das Design ein bisschen geupdatet und es ist jetzt, es fühlt sich an wie ein modernerer Messenger, aber irgendwie, keine Ahnung, die Brand ist halt tot. Ja. Ich weiß nicht, wie man sowas wieder retten oder ob man es retten soll,
möchte. Also, was mir bei den aktuellen Messenger wirklich auch meistens fehlt, was ich auch jetzt in letzter Zeit, dadurch, dass wir alle Homeoffice machen, bei Slack ein bisschen vermisse, ist wirklich Presence und Status. Sowas, was die meisten Sachen abgeschafft haben, weil du eh irgendwann drauf guckst und nicht unbedingt wissen musst, in welchem Zustand jemand gerade ist. Aber gerade bei Sachen, wo ich den ganzen Tag drin bin und den ganzen Tag jederzeit mit irgendjemandem reden möchte, wie zum Beispiel bei Slack auf Arbeit.
Slack hat das.
Bei Slack kannst du dir einen Status stellen, aber der geht nicht automatisch nach 20 Minuten, wenn du nicht tippst, in den AFK-Modus oder du
kannst. Ja, aber du siehst halt an dem kleinen grünen Bobble in der Seitenleiste, ob die Person gerade online ist oder nicht.
Du siehst, ob die Person online ist, aber meistens sind sie immer online.
Online heißt, weil der Rechner läuft, okay.
Genau. Du kannst nicht, also du kannst einstellen, genau. Also du kannst bei Slack rudimentär machen. Bei Slack hast du auch noch irgendwie eine witzige Outlook-Integration, dass du sagen kannst, er weiß, dass ich gerade in einem Meeting bin. Wenn ich also gerade ein Meeting gescheduled habe, habe ich bei Slack irgendwie so einen roten Punkt, dass ich weiß oder dass jeder andere weiß, dass ich in einem Meeting bin. Das geht. Aber es geht zum Beispiel nicht, wenn ich irgendwie jetzt in der Mittagspause nicht mehr am Computer sitze, automatisch in den Away-from-Keyboard-Modus oder sowas. Vielleicht gibt es da eine Erweiterung, weiß nicht. Wie gesagt, Slack hat das rudimentär, aber viele andere Messenger haben das halt nicht und auch aus gutem Grund nicht. Aber es wäre zum Beispiel für ICQ, da war das ja so, dass du dieses historische schmale Fenster hattest, wo du einfach deinen Roster mit deinen anderen Participants gesehen hast und wo du dann wusstest, der ist gerade D&D oder Away oder da gab es doch sogar Happy to Talk oder sowas, da gab es irgendwie.
Ja, aber damals hat man sich ja auch mit Schulfreunden verabredet, heute 20 Uhr im ICQ, weil nicht jeder online nur mal zu Hause war, und weil es keine Handys gab, hatte man ja feste Online-Zeiten, beziehungsweise man hat halt den Rechner eingeschaltet, so wie du auch im IRC-Room halt da bist oder nicht da, bis auf die Leute, die mit dem Bouncer halt immer da sind, aber dann halt physisch nicht da und halt den Namen auf AFK ändern. Also gibt es verschiedene Modi, das zu benutzen.
Ich sag ja nur, das ist einer von den, eines von den charakterisierenden Features von ICQ im Gegensatz zu Signal oder WhatsApp gewesen. Momentan sieht diese App hier aus, als wäre sie einfach bloß ein neues Telegram. Das erinnert mich zumindest
ein bisschen dran. Was ich gerade auch sagen wollte, Telegram zum Beispiel hat den Online-Status auf jeden Fall. Mhm. Weil sie halt auch, glaube ich, davon ausgehen, dass die meisten Leute es über mobil nutzen. Du siehst halt, ob die Person gerade den Client offen hat. Kannst du deaktivieren als Nutzer? Also finde ich eine ganz gute UX eigentlich, dass du das deaktivieren kannst. Du kannst aber auch deinen Online-Status broadcasten und dann sehen Leute, mit denen du schreibst, dass du gerade physisch diesen Chat offen hast oder im Client aktiv bist. Matrix zum Beispiel hat auch das Konzept von Presence. Das gibt's ja wohl. Das muss aber auch dein Home-Server explizit unterstützen.
Wollte gerade sagen, das kenne ich nicht so
default aus. Also Matrix.org hat das aktiv.
Aha, aber ich.
Da siehst du in Riot auch, ob die Leute gerade online sind. Aber da mein Server zum Beispiel das Dime nicht schickt, wirst du das bei mir, glaube ich, nicht sehen.
Da sehe ich das irgendwie. Ja, hast recht. Du mit deinem eigenen Server.
Das ist auch mein eigener privater Server, da ist niemand anders drauf. Ich will ja hier nicht anderen Leuten irgendwie Uptime bereitstellen. Ich hoffe ja echt, dass ich irgendwann so etabliert, dass ich hier irgendwie Geld hinwerfen kann für Hosting auf meiner Domain, genauso wie ich es mit E-Mail mache.
Ich hoffe eigentlich, dass das kommt. Mein E-Mail-Anbieter macht das. Dementsprechend habe ich witzigerweise.
Dein E-Mail-Anbieter macht Matrix?
Nein, aber Jabber. Mein Jabber-Account ist über meinen E-Mail-Anbieter.
Stimmt, das hatte mein E-Mail-Anbieter auch. Das haben sie gesunsettet vor ein paar Jahren. Da war ich super traurig.
Genau, mittlerweile könnte es fast so sein, dass du mal fragen kannst, ob die nicht irgendwann über deine Domain, aber ich weiß nicht, wie gut funktionieren, können diese Home-Server, können die Multi-Domain-Support? Weil theoretisch wäre es ja für den E-Mail-Anbieter dann interessant, einen Server hinzustellen und dann zu managen, okay, es gibt, ich bin der Matrix-Server für diese 35.000 Domains aller meiner Kunden.
Prinzipiell ja. Synapse kann das nicht, aber Synapse ist ja auch nur einer, also ist ja aktuell die einzige wirklich komplett funktionstüchtige Implementierung eines Matrix-Home-Servers, aber
es gibt da andere. Gibt es sowas wie Load Balancer oder Reverse Proxies für Matrix, dass du sagen kannst, ich stelle mir einfach was davor, was dann irgendwie die Domain simuliert, und dahinter ist es eigentlich was, wahrscheinlich, ne? Das ist ja auch bloß eine REST API insgesamt, ne?
Das an sich kannst du da bestehendes Tooling nutzen, aber Synapse, wie gesagt, kommt nicht damit klar, dass verschiedene User mit verschiedenen Matrix-IDs darum hantieren können auf demselben Server. Aber ich meine, also ein Zukunftsaspekt, den die Matrix-Leute ja mit ein bisschen pushen, ist, das haben sie ja vor kurzem gedemot auf der Forstem, dass du Synapse Dendrite, die Go-Implementierung für WASM baust.
Bei Dendrite, das klingt immer wie Dandruff. Ganz ehrlich, ich würde immer an Schuppen denken.
Ich denke irgendwas im Zahnarztkontext immer da bei Dendrite.
Könnte auch eine Zahnpasta sein.
Aber die haben das Ding für WASM gebaut und in den Client integriert.
Stimmt.
Sodass du in deinem Client deinen Home-Server mit hast und quasi so richtig peer-to-peer, jeder Client ist sein eigener Home-Server. Was eine witzige Idee ist.
Stimmt, das war ganz schön krass.
Aber ansonsten gibt's ja noch gerade hier, wenn wir schon beim Thema Matrix Home Server sind, auch ein paar Nachrichten. Wir hatten ja schon mal über Ruma gesprochen vor einer Weile.
Das war
dieser Rust Home Server, dieses Rust Matrix Home Server Projekt.
Der ziemlich lange die Arbeit pausiert hatte, weil er einfach warten wollte, bis sich sehr viel Protokollarbeit etwas beruhigt.
Ja, die haben halb pausiert. Die haben an dem Home Server nicht weitergearbeitet, aber die haben sehr wohl die Crates für diverses Tooling und vor allem die Client Crates haben sie weitergebaut.
Stimmt, die API Client Crates haben sich weiterentwickelt und wurden in diversen Clients weiterverwendet. Ja. Und genau, jetzt gibt es aber irgendwie Nachrichten von dem Home Server selber oder wie?
Genau, also Ruma selber hat jetzt angekündigt, dass der Home Server eingestellt ist. Das Ruma Projekt ist damit tot.
Oh nein.
Sehr sad. Aber klassisch Rumor is dead, long live, nicht Rumor, sondern ein sehr ähnliches Projekt. Das hat ein gewisser Timo Kösters entwickelt das gerade weiter. Das heißt, es ist ein eigenes Home-Server-Projekt auf Rust-Basis, auf den Rumor-Crates mit aufbauend, namens Conduit.
Ist das nicht einfach, also das ist nicht einfach ein Fork oder eine Weiterentwicklung, sondern der baut was von vorne mit den gleichen
Crates? Das ist komplett eine Neuimplementierung.
Witzig. Sorry, wie heißt es?
Sehr Conduit, Conduit.
Cool.
Conduit.rs.
Ja, die Domain.
Die Rust-TLD. Genau. Es ist sehr cool, vor allem, weil es sehr schnell voranschreitet. Ich vermute auch, weil die Ruma-Bibliotheken auch ziemlich sauber sind. Aktuell macht er, glaube ich, sogar schon alles bis auf Federation. Also ist schon ein echt vorangeschrittenes Projekt bei 50 Commits im Git-Repo.
Naja, wenn du die ganzen Sachen aus den Crates bereits verwenden kannst, ist ja ganz gut.
Also ich glaube, das baut auf den Ruma-Crates auf, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich musste da auch nochmal reinschauen, um das zu verifizieren. Aber auf jeden Fall sehr cool und ich freue mich, noch mehr performantere upcoming Home-Server zu sehen. Ich hoste ja mein eigenes Synapse und ich würde so, so gerne auf Dendrite oder possibly Conduit dann umsteigen, weil Synapse einfach so ressourcenfressend ist.
Obwohl ich mir bei Python-basierten Services auch die Frage stelle, es gibt ja Twisted, benutzt Synapse dann Twisted? Weißt du das?
Ich glaube nicht. Ich meine,
Twisted ist ja eigentlich sowas wie libuv, so eine krasse C-basierte Networking-Lib, die irgendwie auch noch asynchron ist, dass man eigentlich theoretisch damit auch ziemlich performante Python-Services, also relativ performante Python-Services bauen könnte.
Was bleibt halt trotzdem Python? Ich meine, es kann ja auch ein bisschen performanter werden, aber du hast halt trotzdem eine, finde ich, für so eine Größe der Anwendung unsichere Software. Also ich meine, du hast jetzt mit Python nicht die typischen Safety-Probleme, die du auf anderen Sprachen kennst, aber du hast halt trotzdem eine sehr dynamische Sprache, die dir ziemlich viele Freiheiten lässt, du musst halt ziemlich defensiv arbeiten, um wirklich gute Python-Software zu schreiben. Und du hast halt das Problem, dass es halt als Python läuft. Du kannst es nicht zu irgendwas anderem auf einer anderen Plattform cross-compilen und da halt eine Binary hinlegen, die da, also Das
ist ja, halt nicht, es gibt schon für Python, gibt es auch Packager, wo du sagen kannst, das machen ja viele, die Desktop-Python-Software ausliefern. Da kriegst du dann auch eine gepackagte Binary, wo quasi das passende Python selber mit drin ist.
Aber es bleibt halt Python.
Tja.
Also ich meine, ich kenne mich auch nicht gut aus, was diese C-Python-Ansätze angeht und andere. Da gibt es eine ganze Reihe von Sachen. Da bin ich nicht wirklich versiert. Es gibt
PyPy, das ist Python in Python.
What?
Es gibt einen Python-Interpreter, der in Python geschrieben ist und der ist mitunter schneller als der C-Python-Interpreter.
Ah, sehr geil.
Auf jeden Fall.
Da können wir gerne mal, wenn ihr Hörer da mehr Ahnung habt, kommt doch mal in den akronymisierbaren Raum auf unserer Matrix und erzählt uns bitte mal, was es da so gibt und wie
genau,
die moderne Python-Entwicklung
korrigiert
ausschaut und warum bitte. Das immer noch Python 2 ist.
Was hatte ich da gesehen? Es gibt ein Crate, wo du gerade von Rust redest, und es war das diese Woche in This Week in Python? Hab ich das gestartet?
Warum in This Week in Python?
This Week in Rust meine ich.
Achso, okay, da
gibt es. Es gibt ein Inline Python für für Rust. Das heißt tatsächlich einfach Inline Python. Genau, da hast du ein Makro. Das heißt Python Ausrufezeichen, dann machst du einen Block und das sind die letzten geschweiften Klammern, die du dann da siehst. Die nächste geschweifte Klammer ist dann wieder, wie das Makro zugeht und da drin kannst du dann Python schreiben.
Aber da habe ich gar nicht dran gedacht, dass du ja dann in dem Makro andere Indentation und Whitespace und also anderen Whitespace brauchst.
Ich weiß gar nicht, ob das Makro wirklich Whitespace Preserving ist, aber ich glaube, du ja, denn es ist so ein Proc-Makro und das Proc-Makro kriegt einfach bloß den gesamten Code-String von dem, was du da reinkriegst und kann dann damit parsen und machen, was es will.
Das ist schon geil irgendwo.
Das ist schon.
Ich liebe diese ganzen fancy Makros für Rust sind halt schon ein mega cooles Feature. Gerade vor allem diese ganzen Makros, die einfach anderen Code embedden. Finde ich super cool.
Auf jeden Fall. Also ich habe neulich einen Vortrag gehalten. Und zwar war ich bei der C++ User Group Dresden, beziehungsweise die C++ User Group Dresden war bei mir, denn ich habe es von diesem Platz an diesem Schreibtisch auf diesem Stuhl gehalten. Das erste Online-Meetup und du kannst es auf YouTube finden. Ich kann den Link ja mal, wenn ihr es unbedingt sehen wollt, noch in die Shownotes schmeißen. Das haben wir noch gar nicht thematisiert oder hatten wir das letzte Mal vielleicht. Was ich gerade geil finde, ist, dass dadurch, dass alle Meetups irgendwie momentan online sind, kannst du auch zu Meetups gehen, die gar nicht in deiner Stadt sind. Also ich war schon
bei... Das ist echt ein Feature, ja.
Ja, ich war schon bei Berliner Rust Meetups, bei dem Dresdner C++ Meetup waren relativ viele Leute, die gar nicht aus Dresden kommen. Einer war da aus Karlsruhe, der gesagt hat, ich habe gehört, dass es irgendwie hier, dass ihr so einen Vortrag macht. Ich halte morgen auf meinem C++ Meetup einen Vortrag über Rust. Deswegen wollte ich mir mal anhören, was du heute so erzählst.
Ja, wie cool. Vielleicht kann man das ja zum Teil auch beibehalten, nachdem der ganze Corona-Fu vorbei ist. Dieser, so Teil, also nicht unbedingt die Homeferences in der Größe, aber. So
also wir haben definitiv die C++ Meetups, wenn sie bei uns in der Firma zu Gast waren, haben wir online gestellt, dass wir direkt auf Twitter veröffentlicht haben hier. Joint dieses Meeting und dann könnt ihr live an dem Meetup teilnehmen.
Sehr cool.
Das macht es dann auch ohne weiteres möglich, dass du das mal eben dann aufzeichnest. Das ist eigentlich ziemlich cool. Finde ich, sollte man häufiger machen. Zumindest ich hab da einen kleinen Vortrag gehalten. Wie bin ich da eigentlich dazu hingekommen? Bei was waren wir jetzt gerade stehen geblieben? Rust-Makros. Nee, ich weiß es nicht mehr. Fuck, Phil Killian, ich habe den Faden verloren.
Ich auch. Ich komme gerade nicht mehr drauf, wie wir dazu kamen.
Wir waren bei
Aber du hast auf jeden Fall erzähl mal, was du für einen Talk gehalten hast.
Und da habe ich einen Vortrag gehalten, eigentlich einen relativ oberflächlichen Introduction into Rust for C++ Developers. Ich habe am Anfang auch einen Disclaimer gemacht, this is not a tutorial. You do not need to have any prior C++ Rust knowledge. Und dann habe ich einfach mal so ein bisschen Mechanismen und Syntaxen nebeneinander gehalten. Was gibt's hier, was gibt's dort nicht? Wie macht man dies und jenes und wie sieht das aus? Wirklich relativ oberflächlich. Der Typ, der dann da zu Gast war und gesagt hat, ich halte morgen einen ähnlichen Vortrag, hat gemeint, ja, ich gehe viel mehr ins Detail. Ja, na gut, okay, dann ist ja gut, dass du das machst.
Danke.
Aber genau, was ich eigentlich sagen wollte, ist eigentlich cool, dass diese ganzen Meetups jetzt auch online funktionieren und man auch in anderen Städten zu Meetups gehen kann. Deswegen.
Definitiv.
Gibt's irgendwelche Swift-Meetups, zu denen du gehst? Oder Matrix-Meetups? Oder?
Tatsächlich nicht, leider. Aber was jetzt letzte Woche war, war die DWOC, was man ja, es ist schon eher mehr eine Homeference als ein Meetup gewesen. Das war das digital verteilte Online-Chaos. Das war so eine Art Mini-Chaos-Meetup-Congress-Dingens, wo alle daheim halt saßen. Weil wir halt das Coolste, was im Chaos-Umfeld existiert, ist die mega geile Infrastruktur. Oder eins der coolsten Dinge, die wir haben. Und die können wir halt auch so nutzen, wenn wir alle daheim sitzen.
DWOC stand für was nochmal?
Digital verteiltes Online-Chaos oder, wenn du es rückwärts liest,
ist Covid. Ja, Covid rückwärts. Das war aber quasi der Ersatz für die Easter Hack, oder? War das nicht so?
Ich glaube fast. Also so stand es, glaube ich, nicht auf der Webseite, aber ich gehe davon aus, weil die Easter Hack ja jetzt wegfällt.
Ja, Ostern ist ja auch vorbei, du spaßt.
Das sowieso. Also zeitlich wäre es jetzt eh weg.
Cool, was gab's da so für Vorträge? Ich habe es leider gar nicht mitbekommen.
Der Fahrplan ist natürlich noch online, kann man mal reinschauen. Was ich habe ein paar Sachen mal kurz reingeschaut, aber ich habe nur einen Vortrag länger angeschaut und das war der Quo Vadis Gesichtserkennung von Starbuck am Sonntag. War das tatsächlich letzte Woche? Ja, letzte Woche. Aber was ich auch krass war, also manche Leute saßen halt so daheim vor ihrer Kamera, haben ihre Slide noch vom ihrem Screen geshared. Und dann kommt Starbuck daher und hat so ein Profi-Streamer-Setup, wo er so vor einem Greenscreen sitzt, vor einem fancy Hintergrund mit der Slide schon neben ihn auf denselben Bildschirm gepackt. Das war technisch sehr geil.
Das war cool. Das müsste ich fast nochmal raussuchen. Was mich geflasht hatte, war, ich hatte beim letzten Mal schon erzählt, dass ich bei diesem bei dieser Oxidize 1K war, bei dieser ziemlich am Anfang von dem Lockdown organisierten Rust Embedded Konferenz. Und da das war wirklich relativ schnell zusammengeklärt. Da hatten alle bloß so Vorträge von so 15, 20 Minuten. Also zusammengeklärt ist jetzt ein bisschen, stellt es mit den Schatten. Das war schon eine gute Veranstaltung. Es war im Endeffekt eine einabendliche Veranstaltung. Und dann waren zwischen den Talks waren immer Musikpausen von einem. Ich suche das mal raus. Das war eigentlich auch ziemlich geil. Das war so eine Live-Coding-Musikgeschichte. Das heißt, du hast ihn gesehen in dem Raum, aber das kam richtig, richtig Club-Atmosphäre eigentlich rüber. Du hattest Kameras mal von vorne, mal von hinten, hat irgendwie den Raum gefilmt. Oben drüber, über diesen Kamerafeed hatte er aber auch immer halb, ist irgendwie sein Code gelegt, wo du gesehen hast, was er gehackt hat. Gleichzeitig noch irgendwelche Audiovisualisierung oben drüber und dann hat er noch bunte Disco-Lichter überall in dem Raum gehabt.
Wie cool ist das?
Das war denn? Übelst geil. Das suche ich nochmal raus. Das sah ziemlich geil aus. Und vor allem, es war Live-Coding. Na, also ich weiß nicht, ob dir Live-Coding was sagt, aber du siehst quasi jemand, wie er einen Sequencer live hinschreibt. Jede Zeile ist irgendwie ein Sound und dann kannst du irgendwie mit Parametern, irgendwie die Samples modifizieren und dann zum Schluss fadest du den Song aus, indem du Zeile für Zeile wieder auskommentierst und dann hört das Lied einfach auf. Das ist eine ziemlich geile Sache gewesen. Das ist, glaube ich, alles Ruby gewesen. Dann schreibt dann da Ruby hin und es passiert Musik. Und der hatte auch so eine geile Videoinstallation. Da haben sie immer das war auch ein Zoom, da haben sie irgendwie dann zu ihm hingeschalten und dann hast du sein Video gesehen und den hat er dann live irgendwie mit so ein bisschen Video-Studio-Software hin und her geschalten und du hast immer mal eine andere Perspektive gehabt. Ziemlich fett.
Okay, das ist schon mega fancy. Du musst auf jeden Fall den Link mal in die Show-Notes mit reinpacken.
Ich muss es nochmal raussuchen. Ja, die Aufzeichnungen sind wahrscheinlich noch auf YouTube. Erzähl doch mal bitte, sorry, ich habe dich unterbrochen, zur DWOC noch ein bisschen weiter.
Ach so, die Talks sind alle auf media.ccc.de natürlich auch mit aufgenommen und da kann man auf jeden Fall mal reinschauen. Also den von Starbuck kann ich empfehlen, der war ganz nett. Ich habe jetzt aber den Kontext auch ein bisschen verloren, um was es dann im Detail nochmal alles ging. Also es ging um, was ist der aktuelle Stand zur Gesichtserkennung und was wird so gemacht und was auch so, also vor allem auch von dem technischen als auch gesellschaftlichen Aspekt. Aber es gibt auch noch, wie gesagt, ein paar andere weitere Vorträge. Die Lightning Talks wollte ich mir noch anschauen. Die sind vielleicht ja auch ganz witzig, so als jeder erzählt von daheim. Und du siehst natürlich ein paar, wenn von den Leuten, die von daheim reden, so ein paar Nerd-Wohnzimmer, was auch ganz witzig ist.
Ja, ich weiß nicht, wie dir das geht. Hast du tatsächlich Videokonferenzen mit deinen Kollegen?
Ja,
sehr gut. Achtest du darauf, was im Raum hinter dir zu sehen ist und im Bild ist?
Ich versuche normalerweise eine Katze mit ins Bild zu holen.
Ach, du versuchst explizit eine Katze mit ins Bild zu holen.
Das freut meine Kollegen immer. Aber ansonsten versuche ich einfach nicht zu zeigen, dass ich keine Hose trage oder so, wenn du darauf hinaus möchtest.
Mann, ja, also ich versuche schon das Sofa, was mir hinter mir im Bild zu sehen ist, immer ein bisschen gerade zu rücken, dass es ein bisschen ordentlich aussieht. Manchmal stelle ich noch bewusst eine Gitarre ins Bild oder so. Das ist ein bisschen.
Da ist ja jemand unterwegs, das ist ja sehr das Wohnzimmer-Styling.
Ja, ich meine, gerade bei der Konferenz, bei der C++, bei dem C++-Meetup, da hast du jetzt eine Stunde Bild aus meinem Wohnzimmer quasi da auf YouTube. Ne? Das ist schon ein bisschen.
Da steht deswegen die Gitarre so schräg hinter dir, explizit deswegen?
Nee, die steht da auch, weil ich, das ist ja mein Arbeitsumfeld, in dem ich mich hier bewege und wenn ich Bock habe, dann gehe ich mal nach hinten und greife nach diesem Instrument und dann spiele ich halt mal eine Runde so vor mich hin. Deswegen steht
im Meeting.
Mir fällt auch gerade auf, dass ich auf der Gitarre eigentlich immer noch oben am Kopf so ein Post-it habe, wo drauf steht, was ich unbedingt noch machen wollte, wenn ich die das nächste Mal in die Hand nehme und ich habe sie offenbar doch ein, zwei Tage nicht in die Hand genommen, fällt mir gerade auf. Ich habe dir mal den Link zu der Oxidize 1K in YouTube in den Chat geschrieben. Ich paste es auch gleich.
Ich habe das schon aufgemacht. Das ist echt ein geiles Setting, so mit Kamera von schräg hinten. Der Typ, also ich habe es gerade ohne Ton gehört, weil logischerweise gerade aufnehmen. Der Typ wippt so mit der Musik mit. Du siehst ihn live tippen mit diesem Overlay von dem Code und diese Lichtatmosphäre. Das ist echt super, super cool.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Lass uns doch mal noch in unseren Themen ein bisschen weitergehen. Also DWork hast du gesagt, kann man sich angucken, kannst nur einen Talk wirklich empfehlen, weil du die anderen auch nicht geguckt hast?
Ja, genau. Also nicht, weil ich den Rest nicht empfehlen kann, sondern weil ich nur diesen einen wirklich mit erlebt habe.
Nice, dann kann, genau. Kann ich mir die vielleicht auch nochmal angucken. Aber ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich sage mir auch immer nach dem Kongress zum Beispiel, ach, den und den und den Talk könnte ich mir eigentlich dann auch hinterher noch online angucken und dann mache ich es ehrlich gesagt ziemlich häufig einfach.
Ich habe so eine Liste gesammelt aus allen Kongressen, wo ich bisher war, die wird immer, die ist quasi append only, da geht nichts von weg.
Die Eternal das ist so Backlog.
50, 60 Talks, genau. Und dann genauso mit meiner Reading-List. Ich habe so 20.000 Links, die ich mir noch anschauen möchte. Irgendwann archiviere ich die immer in Pinboard und denke mir so, ja, jetzt, dann schaust du aber wirklich mal rein. Ich habe mir auch schon Tools geschrieben, die random über die Pinboard-API einen random Link rausholen und den einfach in Safari öffnen. Aber ich ist einfach tot. Also die werden da bleiben, bis ich sterbe. Für immer. Und auch lange danach noch wahrscheinlich.
Naja, wahrscheinlich nicht so lange danach, weil irgendwann wird einfach die Zivilisation zusammenbrechen. Hattest du mir den Podcast The Fall of Civilizations empfohlen?
Nee, sag mir nichts.
Kennst du den?
Nee.
Du bist doch sonst so ein Buff für so History-Podcasts.
Ja, meine Podcast-Queue ist gerade aber ins Unermessliche gewachsen, weil ich keine Commute mehr habe.
Ich habe einen Podcast zu empfehlen, dass du den noch nicht kennst, der wird dir garantiert gefallen. Und zwar heißt der The Fall of Civilizations.
Okay.
Und der passt irgendwie erstaunlich gut in die aktuelle Zeit.
Oh.
Und der Typ ist Historiker und redet auch in so einer ruhigen und irgendwie bedächtlichen Stimme. Das hat alles so einen gewissen, da kommt echt Atmosphäre auf bei. Und da ist eine Folge ist, genau der. Da ist aber die erste Folge ist The Fall of Roman Britain. Dann der zweite ist The Bronze Age Collapse, The Mayan Collapse. The Greenland Vikings. Und das ist alles immer so eine Zivilisation pro Folge, die da zusammenbricht.
Oh, cooles Konzept.
Auf jeden Fall. Es ist ein ziemlich cooler Podcast, muss ich sagen.
Ich habe mir mal die erste Folge runtergeladen auf meine Liste. Ja, also meine Podcast-Queue ist aktuell so unglaublich lang, das ist so richtig zermürbend.
Du musst mal mehr spazieren gehen, Kian.
Ja, sollte ich. Alleine.
Nee, ab morgen darfst du dich auch wieder mit Leuten, theoretisch könnten wir beide uns morgen auch wieder treffen. Ich gehöre nicht zu deinem Haushalt und ab morgen darfst du wieder eine Person, die nicht zu deinem Haushalt gehört, treffen.
Ich finde diese Lockerung so bekloppt, aber okay. Ich meine, ich kann auch nur sprechen aus der Rolle aus von jemandem, der jetzt gerade nicht, dessen Existenz nicht gefährdet ist. Wenn das anders aussehe, würde ich das vielleicht anders sehen, aber ich gehe einfach nicht mit, dass Schulen geöffnet werden sollen gerade. Das ist,
Es ist ein Tick unverantwortlich, ne? Aber auf der anderen Seite muss das Leben irgendwie auf eine gewisse Art und Weise weitergehen. Das ist ein schmaler Grat und ich bin froh, dass ich die Entscheidung nicht treffen muss.
Das ist natürlich auch wahr. Also ja, es ist gut, dass das nicht auf meinen Schultern lastet. Respekt vor denen, die sich damit auseinandersetzen müssen. Das stimmt. Genau. Nächstes Thema. Ich habe hier noch einen Tweet mit auf die Liste gepackt. Vorhin hatte ich das Wasm ja schon mal angesprochen. Das ist einfach nur ein kurzer Tweet, weil ich es sehr cool fand. Mhm. Nämlich haben die Leute im iWork-Team bei Apple, also die Apples Office Suite maintain, Pages, Numbers und Keynote, die haben ja auch Webversionen davon auf iCloud.com und haben wohl teilweise den Code einfach jetzt recyceln können und haben eine Toolchain, um teilweise den Objective-C-Code von diversen iWork-Apps.
Was sind iWork-Apps?
Also diese macOS-Desktop-Apps, die in Objective-C hauptsächlich geschrieben sind, haben sie jetzt teilweise zu Wasm compiled und denselben Code auf der Website am Laufen, was ich mega cool finde.
Cool.
Da gibt es auch nicht viele Details zu, ist ja auch interner von Apple und Software, zu denen Apple nichts preisgibt, aber die kann man halt nutzen und die Versionen auf iCloud.com sind auch echt nicht schlecht, aber die kannst du natürlich auch, glaube ich, nur nutzen mit einer Apple-ID, aber die ist ja kostenlos, ja, aber gut.
Und was für Apps sind das dann mitunter?
Also Pages, Numbers und Keynote, die Äquivalente für Textverarbeitung, Tabellenkalkulation und Präsentationssoftware.
Du kannst auf iCloud, kannst du jetzt Keynote benutzen.
Das kannst du schon länger, aber die haben die jetzt ein bisschen,
die Desktop,
also die haben vorher, genau, also vorher haben die waren das vermutlich, gehe mal davon aus, komplett eigenständig entwickelte Web-Apps und jetzt sind die halt teilweise derselbe Code wie die Desktop-Apps.
Ich weiß nicht, ob das ein Fortschritt oder ein Rückschritt ist, ehrlich gesagt, aber ja.
Du als Wasm-Fanboy siehst das als Rückschritt.
Auf den Punkt habe ich von vornherein hingewiesen, dass es eigentlich nicht dazu gedacht ist, dass du irgendwie alten Desktop-Code ins Web schiebst.
Exakt das. Oh. Und zwar finde ich das geil, weil seit Jahren kommen diese ganzen Webentwickler daher und müllen Desktop-Plattformen mit Webfu zu. Und jetzt können wir endlich zurückschlagen und das Web zumüllen mit Desktop-Fu.
Ab 5:45 wird zurückgecodet. Oh Mann.
Will, dass Webseiten richtig lahm werden, weil es komplette Desktop-Anwendungen sind.
Genau das brauchen wir jetzt. Geil. Auch Webseiten, wo 35 unterschiedliche Programmiersprachen
dann drin laufen. Kann ich als nativer Entwickler endlich Webfu machen und
diese Diskussion geht mir auf den Keks. Dieses nativ versus Web. Ich mache dieses Fass jetzt nicht auf, aber ich habe mich von dem Begriff nativ vor einigen Monaten verabschiedet und ich nenne Sachen nicht mehr nativ, weil es einfach fehlleitend ist.
Das weigere ich mich zu akzeptieren. Ich hab mich damals so aufgeregt, als Postman diese REST-Dingens, Test-App da für APIs, die eine Chrome-Packaged-App war, eine Postman-Native-App rausgebracht hat, was eine Electron-App war. Das hat mich so unglaublich angekotzt, dass die so.
Doch, das ist genau der Troll, den ich machen würde. Genau diesen Troll würde ich machen. Also es gibt für mich, gibt's die Unterscheidung, es gibt Web, es gibt Mobile und es gibt Desktop. Und Native und nicht Native, diese Kategorien, das sind noch bürgerliche Kategorien, ganz ehrlich, das gibt's nicht mehr. Also gerade weil
zu einem gewissen Punkt ja.
Genau, also ich meine, also wenn du was mit JavaScript in einem Browser machst, das ist genauso Native. Das ist Web Native. Wenn du jetzt wenn du sogenannten nativen Code, also Objective-C oder C++ mit WebAssembly in den Browser schiebst, ist das dann Native? Das ist erst recht nicht Native.
So. Ja, aber der nächste Schritt ist ja dann dass du deine Desktop-App nimmst, dass du die durch Wasm jagst, zu einer Web-App machst und das wieder in den Electron-Container zurückwrappst.
Genau, das haben sie ja schon mit Windows 95 gemacht oder so. Das ist.
Was? Achso, nee, ich meine, dass du dann halt noch einen Schritt weiter gehst und das wieder rausziehst. Die Browser-Engine nutzt in einer Desktop-App, um dadurch deine verpackte App am Laufen zu halten.
Ich meine, im Endeffekt ist genau das, was du mit WASI, mit WebAssembly außerhalb des Webs ja machen möchtest. Du möchtest deinen Code irgendwie so bauen können, dass du quasi die Versprechen von der Java Runtime heute nochmal neu aufgeben kannst, dass du sagst, ich kann in Objective-C, in C++, in Rust, in C programmieren und kriege Maschinencode raus, der allerdings hinterher nicht direkt auf der CPU läuft, sondern auf so einer WebAssembly-Runtime wie Wasmer oder Lucet oder Wasmtime oder was auch immer, damit du da dann erstens nicht mal fünfmal umkompilieren musst für unterschiedliche Hardware-Plattformen wie ARM, x86, 64, x86, 32 und so weiter und so fort. Und dass du vor allem nicht direkt auf der POSIX-Plattform läufst und was weiß ich, jeden File-Handle anfassen darfst oder den gesamten Speicher vor dir hast oder aufs Netzwerk zugreifen kannst, obwohl du das nicht solltest. Das sind ja eigentlich die Sachen, die geil sind.
Also für mich sind es eigentlich zwei Aspekte hier. Du hast einmal du möchtest mit nativen Code in Anführungsstrichen möchtest du bestmögliche Performance haben, die halt geht.
Du möchtest mit kompiliertem Code möglichst, ja, was ist jetzt
nativ? Ich möchte immer bestmögliche Performance haben, genau. Mit allem eigentlich. Genau. Und für die Dinge, wo es kritisch ist, wenn ich große Daten verarbeite und auch darauf warten muss, dass diese Daten verarbeitet werden oder so, dann möchte ich es natürlich, dass es so schnell wie möglich geht, logisch. Mhm. Aber das andere, was für mich so viel, fast also nicht unbedingt relevanter, aber was halt viel offensichtlicher noch ist, ist der Aspekt, dass die UI in Anführungsstrichen nativ ist. Sprich, die UI ist flott. Die UI ist nutzt gewohnte Bausteine. Die UI flackert nicht, wenn ich das Fenster resize. Den ganzen Bullshit, den ich halt mit Webtechnologie auf dem Desktop habe. Und wenn es sich das kaputt anfühlt, dann will ich das auch nicht nutzen. Und das ist halt der Vorteil, den ich durch klassischerweise nativ betitelte Apps habe. Ich habe die UI-Toolkits, die sauber funktionieren, die sich wie gute Citizens auf der Plattform anfühlen, die alle ähnlich ausschauen.
Gut, okay, also, das ist eine Art und Weise, wo du sagen kannst, nativ. Ich benutze native UI-Komponenten. Aber sowas hast du ja zum Beispiel bei React Native auch. Und da hast du trotzdem JavaScript drin laufen. Was ist das nativ?
Ja, jein.
Ist das nativ? Ist das semi-nativ?
Also ich würde es nicht als nativ bezeichnen. Semi-nativ ist ein schöner Begriff dafür. Also ich habe halt auch noch nicht verstanden, das muss ich ganz ehrlich sagen, wie es eine React Native App schafft, dass sie sich trotzdem dass du die benutzen kannst und merkst, dass es eine React Native App ist. Weil eigentlich ist das doch native UI. Was machen die noch anders, dass sich das immer noch nicht richtig anfühlt? Ob da jetzt JavaScript im Hintergrund läuft und die tatsächlich die Business-Logik macht, das kann ich ja als Endnutzer eigentlich nicht feststellen dürfen.
Das macht erstaunlicherweise, machen das auch schon mehr Apps, als du denkst, die
machen die das nur durch Cross-Plattform-Fu? Ich meine, weil die Cross-Plattform die Dinge bauen und nicht auf UI-Konzepte achten. Also du kriegst bei richtig vielen Apps, fühlst du wirklich, das ist eine Flutter-App, das ist eine React-Native-App. Das kriegst du direkt mit, ohne dass du hier spezifisch auf Elemente davon achten musst oder siehst, weil der Bildschirm ist gerade komplett rot geworden mit der typischen Flutter-Debug-Meldung. Da hat der Entwickler was verkackt und jetzt sehe ich, dass es eine Flutter-App ist. Aber das ist ja, ich wette, es gibt Apps, die mich täuschen darin, weil sie einfach gut entwickelt sind. Aber bei so vielen merke ich das eben raus, dass das nicht das ist, was ich erwarte und was ich will. Und das finde ich blöd.
Also es ist ein ganz schönes Fass, was wir hier gerade aufmachen, zumal ich selber auch nicht wirklich der Experte für UX-Entwicklung bin, aber du hast ja reden wir jetzt mal von, das ist jetzt ein Feld, wo ich mich wirklich nicht auskenne, macOS Desktop, ne? Du hast ja unterschiedliche Varianten, wie du jetzt einen Button dahin rendern kannst. Du kannst entweder bei macOS wirklich nativ, wie das vor 20 Jahren schon gemacht hattest, genau, du hättest Coco nutzen können.
Ja, vor 20 Jahren hieß es noch Aqua, aber jetzt ist Coco ist das Native.
Jetzt haben sie irgendwie noch Milchpulver und Kakaopulver reingekippt. Und es heiß gemacht. Du kannst irgendwie da mit Objective-C Code generieren, aber wenn du zum Beispiel dein Widget-Code händisch schreiben. Bei Qt ist es so, dass du entweder mit C++-Code deine Widgets ineinander schachtelst und dann da gruseligen C++-Code mit Unclear Ownership schreibst. Oder du hast irgendwie so eine Beschreibungs-XML-Sprache, die dir entweder C++ generiert oder dann, aber zum Schluss hast du dran trotzdem irgendwie irgendwas, was dir auf die gleiche Art und Weise deine Buttons zusammenbaut, ob die das zur Runtime erst aus irgendeiner XML-Datei liest oder aus irgendeiner Datei liest und dann zusammenstückelt, oder ob du irgendwie eine JavaScript-Runtime hast, die irgendwie aus ihrem internen Zustand dann wieder Calls an eine C-API macht oder eine Objective-C-API macht, um da wieder die gleichen Buttons ineinander zu schachteln, ist ja dann trotzdem eine native UI. Ist ja trotzdem die gleichen Calls, um die Buttons ineinander zu schachteln, oder?
Na, nicht ganz. Die nutzen ja inhärent andere Rendering-Techniken. Es spricht ja nichts dagegen, dass die theoretisch über passende Bindings exakt dieselben APIs ansprechen, genau, und eine Coco-Oberfläche zeichnen. Machen die aber nicht. Eine Qt-App ist eine Qt-App,
Also Qt ist nochmal ein extra Beispiel. Qt ist einfach dafür bekannt, dass die überall ihre eigenen Buttons malen. Deswegen sind sie auch am portabelsten und die kriegen es einfach hin mit Theming, das möglichst nativ aussehen zu lassen, dass deine Buttons auf Windows aussehen wie die anderen Windows-Buttons und auf Mac aussehen wie die anderen Mac-Buttons, das kriegen die irgendwie hin. Aber das sind jetzt nicht die nativen Buttons. Aber React Native, woran siehst du eine React Native auf iOS an, dass die eine React Native-App ist? Weil sie vielleicht ein bisschen langsamer
ist? Das Scrollverhalten zum Beispiel ist komplett broken. Das Momentum stimmt nicht. Oder du hast Das ist so
Das könnte an so Sachen liegen, dass du zum Beispiel eine höhere Latenz hast, weil das zwischendurch nochmal Context-Switches zwischen der JavaScript-Runtime.
Das ist doch alles performant genug dafür. Das glaube ich nicht. Das ist irgendwie der React Native Rendering Stack, der irgendwie komischen Kram macht oder keine Ahnung. Ich blick's nicht. Ich habe auch, wie gesagt, React Native nur für zwei kurze Demos mal jemals benutzt, um mal zu testen, wie die Toolchain funktioniert und war sehr unbegeistert davon und habe deswegen das nicht weiter angefasst. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Ich meine, mit dem Stack kann man ja trotzdem gute Apps bauen, aber ich verstehe nicht, wo dieses kaputte Gefühl herkommt. Also ich weiß nur, dass es sich komisch anfühlt teilweise. Das ist
wahrscheinlich dann eventuell einfach ein Level Abstraktion zu viel oder sowas. Aber es stimmt, also es ist wieder gefährliches Halbwissen noch auf meiner Seite.
Also hab auch diese Robert-Koch-Institut Corona-App, das ist ja auch eine Flutter-App und das fühlst du dir richtig hart an.
Obwohl Flutter doch eigentlich so, Google hat doch die Ambition, dass Flutter so das nächste Main-Ding für Android-Entwicklung sein sollte, oder?
Ja, aber das rendert ja wieder komplett selbst. Das macht ja komplett, glaube ich, auch, nagel mich nicht drauf fest, war das irgendwie OpenGL-basiert oder so? Das ist ja ein komplett eigener Rendering-Stack.
Auf iOS meinst du dann?
Ja, vielleicht überall. Ich bin mir nicht mehr sicher.
Also ich kann mir vorstellen, dass die vielleicht einfach keine super flotte iOS-Integration bereits haben, sondern das ist erstmal für Android. Aber
die Android-Apps fühlen sich ja auch nicht flott an. Die sind anders.
Okay. Vielleicht sollten wir uns...
Das ist auch nur die zur Handhabung wie der Navigation Stack oder so, der halt irgendwie anders ist, irgendwie, weiß nicht.
Vielleicht sollten wir uns mal Leute aus der Developers Gruppe einladen, dass die uns mal aufklären können, was der Unterschied zwischen Flutter und React Native und Native ist.
Ja, die technischen Unterschiede sind ja, also da können wir auch selber drüber philosophieren, aber ja, wir sollten mal mit Leuten, die mehr Ahnung davon
haben. Leute, die es tatsächlich mal benutzt haben, genau.
Und das ist Xamarin, auch noch cool.
Das ist ja wirklich quasi Elektron auf dem Telefon, oder?
Ja, das. Nee. Xamarin ist ja fast noch der nativste Ansatz gefühlt davon gewesen.
Aber da hast du doch auch bloß Web-Technologien verwendet, oder? War das nicht so?
Nee, es war C-Sharp-Krams, was du da machst.
Ach so.
Du denkst an PhoneGap wahrscheinlich.
Eventuell.
Das war Webfu, reinster Webfu. So wie die DVB-App zum Beispiel. Das ist eine PhoneGap. Oder, nee, das heißt ja mittlerweile anders. Ionic oder so. Oder das ist das ähnliches. Also PhoneGap heißt ja auch nicht mehr PhoneGap. Das hieß irgendwie dann anders. Aber Ionic ist derselbe Fu plus ein anderer Titel.
Ah ja, es gibt also zumindest eine ganze Menge Arten und Weisen, Apps zu bauen, die nicht nativ sind. Irgendwie.
Ja, das hast du gesagt jetzt mit dem Nativ-Label.
Tja, nativ.
Ja, nicht wollen nativ, wir mal. Das ist ja die Frage. Wir nehmen schon seit fast anderthalb Stunden auf. Oh, wollen wir mal langsam zu den Picks übergehen?
Ja, sehr gerne. Dann sparen wir uns noch ein bisschen was für die nächste Folge auf. Du fängst an.
Okay.
Warte mal, ich setze mal die Kapitelmarke. Stop, Picks. Ja.
Dann fange ich auch gleich mal an. Ich habe hier ein Projekt, das heißt RumaTui. Das ist Ruma Terminal UI. Das ist ein Matrix-Client, aufbauend auf den Ruma Crates und diesem richtig fancy tollen TUI Crate für Rust, was dir die Möglichkeit gibt, auf dem Terminal richtig fancy UIs zu bauen. Also fancy UIs auf dem Terminal finde ich immer geil, ob das jetzt Cursus Foo ist oder auf einer anderen Basis, aber das Ding sieht auch echt schick aus. Und dadurch, dass der auf den Ruma Lips aufbaut, kann das quasi schon, das ist quasi fertig, so wie das Ding ausschaut. Und es ist ein richtig schicker Terminal Matrix Client, finde ich einfach nur geil.
Also dieses TUI RS hatte ich auch manchmal gesehen, das kann irgendwie so, das kann unterschiedliche Views ineinander schachteln, dann kannst du irgendwie geile Grafiken malen und Balkendiagramme und Liniendiagramme zeichnen und das macht halt Layouting und Gauges und Karten und was weiß ich nicht alles.
Karten vor allem, das ist mindblown.
Aber trotzdem bist du ja da einigermaßen beschränkt auf so eine Zeile Text pro Ding. Na, du kannst ja jetzt nichts
Kleinteiliges. Du bist immer noch im Terminal.
Ich frage mich dann, wie sehen zum Beispiel Reactions in sowas aus? Hast du das mal ausprobiert? Hast du es tatsächlich mal benutzt?
Ich habe es noch nicht installiert, aber ich sehe gerade, der hat mittlerweile einen Install-Hinweis, also für Cargo Install RumaTui. Achso, nee, da steht not yet.
Not yet. Okay, dann warten wir also, bis man es benutzen kann. Der steht noch Work in Progress Command Line
Matrix. Du kannst ja mal selber, ist ja typisch Rust, einfach klonen, Cargo Build, Run und dann läuft.
Ja, ich meine, wir haben eine tatsächlich sicher verschlüsselte Konversation in Matrix hat ja auch bloß einen Tag gehalten, bis du dann wieder irgendeinen anderen Client hinzugefügt hattest. Wir hatten uns also echt 20 Minuten damit auseinandergesetzt, irgendwie alle unsere Clients gegenseitig miteinander zu verifizieren. Das müssen wir jetzt am Ende
der Folge nochmal machen. 4 Clients gewesen oder so, 20 einzelne Verifikationen, die wir da durchführen mussten. Das war ja unglaublich anstrengend.
Gibt es mittlerweile einen ETA für, wie heißt das Feature?
Cross-Signing?
Cross-Signing.
Gibt es. Rate mal wann.
2021.
Morgen.
Echt jetzt?
Ja, sollte eigentlich am Donnerstag schon launchen, haben sie aber nochmal auf Montag verschoben. Funktioniert in fast allen Fällen sehr zuverlässig.
Außer in Rumatui. Nee, dann muss ich aber darauf warten, dass mein Home-Server das unterstützt, oder muss ich darauf warten, dass mein Client das mit unterstützt? Also, was heißt morgen? Morgen kommt das in Riot? Oder wie?
Morgen soll das, eigentlich eine gute Frage. So wie ich das verstanden habe, kommt morgen das Synapse-Release, was das mitbringt. Und beziehungsweise, warte mal, muss dein Home-Server überhaupt was tun dafür? Kann sein, dass das ein rein Client-Feature ist. Ja, ich glaube beides. Ich glaube, du brauchst ein Synapse und ein Riot-Update dafür. Und die Sachen, die von Matrix.org halt gehostet werden, die werden das dann dementsprechend relativ schnell ausrollen, weil die wollen das ja auch. Das ist ja ein riesiger Schmerzpunkt.
Auf jeden Fall. Also ich könnte mir vorstellen, dass das Feature einfach schon deaktiviert in deinem aktuellen Riot.
Es ist schon drin. Also du kannst es in den Labs aktuell schon aktivieren, wenn du möchtest.
Wenn du
auf Riot.im bist. Da kannst du es schon aktivieren. Aber was halt zusätzlich damit kommt, was ich auch sehr cool finde, ist E2EE End-to-End Encryption by Default. Sprich, jede neue Direktnachricht, Räume nicht, öffentliche Räume willst du ja eigentlich teilweise auch nicht verschlüsseln, aber Direktnachrichten idealerweise immer. Und das kommt auch, dass es per Default an ist und nicht per Default aus.
Nice. Das heißt, dieses rote Warning-Logo in unserem Chat geht dann einfach von alleine weg. Oder müssen wir da nochmal
was machen? Das geht dann weg, sobald du deine Clients verifiziert hast.
Also ich muss einfach bloß Clients, alle meine Clients und wenn ich einen neuen Client hinzufüge, muss ich meine eigenen Clients miteinander händisch verifizieren?
Ich gehe mal davon aus, weil sonst ist der Angriffsvektor ja potenziell noch offen, dass ein anderer sich als du ausgeben könntest.
Ich muss sagen, das ist
wirklich. Aber ich gehe mal davon aus, dass genau wie jetzt läuft, du meldest dich mit einem neuen Client an und dann geht auf einem deiner anderen Clients, solange das Riot ist aktuell, aber bei anderen modernen Clients idealerweise auch, geht dann ein Pop-up auf von wegen, hey, du hast eine neue Session mit einem neuen Client, willst du die Encryption Keys teilen? Klickst du auf Ja und dann war's das.
Cool. Sehr schön. Da freue ich mich. Und
wenn du dann nicht dich neu angemeldet hast, klickst du dann nicht auf Ja, weil sonst hast du gerade einen Eingriff reingelassen.
Edge. Cool, na dann freue ich mich doch auf morgen, da habe ich doch was, worauf ich mich freuen kann.
Ich hoffe, es launcht wirklich dann morgen, wenn nicht, dann wird es in den nächsten Tagen auf jeden Fall passieren. Also die haben eine Demo im aktuellen This Week in Matrix, war von Matthew und Amandine, die haben beide das mal gedemot im Video live.
Seit wann gibt es eigentlich diese wunderbar ganzen This Week in Blogs? Es ist eine herrliche Geschichte, ehrlich gesagt.
Ich finde die großartig. Vor allem, ich finde die Art und Weise, wie es gesammelt wird bei This Week in Matrix geil. Es gibt halt den Twim This Week in Matrix Raum. Mhm. Und wenn du da halt Dinge schreibst und den Twim-Bot mentionst, dann fügt er das halt direkt in eine Liste. Und Benpa, der Ben von Matrix, der geht halt jeden Freitag durch, schaut sich diese Liste an und schreibt da einen Blogpost, wo er das alles einfach durchsammelt. Das heißt, die ganze Woche über sammeln einfach Leute da in dem Raum Dinge, Menschen in den Twim-Bot, kriegen Cookie-Reactions dafür und freuen sich.
Cool.
Finde ich schön.
Cool, nice.
Was hast denn du als Pick?
Was hab ich denn als Pick? Also, ich habe eine ziemlich witzige Single-Purpose-App-Webseite gefunden für alle Leute, die zu Hause arbeiten, aber eigentlich lieber im Büro arbeiten würden, weil es irgendwie im Büro eine schönere Atmosphäre gibt. Es gibt imisstheoffice.eu und ich mach die mal ganz kurz auf. Ich weiß nicht, wenn du die bei dir auch parallel aufmachst, die lädt leider etwas langsam, denn das ist so eine geile WebGL 3D-Geschichte. Und was du da machen kannst, ist, du kannst irgendwie als unten rechts so einen Counter Number of Colleagues, da kannst du Plus und Minus drücken. Und was das Ding dann macht, ist, dass es einfach im Raum verteilte zufällige Bürogeräusche abspielt. Da hast dann irgendwie Leute, die irgendwo ein bisschen was labern. Das ist, glaube ich, manchmal auch Italienisch oder Spanisch, keine Ahnung.
Oh Gott, ich habe den Kopierer angeklickt.
Und dann kannst du irgendwie hier unterschiedliche Geräte anklicken, die machen dann diese Geräusche, die da abgebildet sind. Es gibt auch einen Watercooler, der blubbert dann so ein bisschen.
Ja. Oh. Also ich dachte erst, als du die Domain... Oh, wie cool. Es könnte auch was anderes sein.
Genau, und das ist einfach so ein bisschen Soundscape. Ach, das dauert ja ewig. Und dann kannst du unterschiedliche Kollegen an.
Maschinen-Learning-Netz gerade erkannt, dass in dem Podcast jemand gepinkelt hat.
Genau, und das kannst du so ein bisschen im Hintergrund laufen lassen, dann bist du nicht ganz so einsam. Das ist so ein bisschen wie Coffee-Tivity. Falls du Coffeetivity noch kennst, das ist einfach ein Online-Radio mit Geräuschen aus einem Kaffee, wo du so das Hintergrundgebrabbel hast. Das Problem bei solchen Sachen ist, das kannst du halt mal zum Spaß eine halbe Stunde nebenbei anmachen und dann wiederholen sich die Samples und du merkst es sofort. Das ist wie dieser Regen- und Gewitter-Stream, wo du nach einer halben Stunde das gleiche Donnern wieder erkennst. Also das ist so ein bisschen traurig. Aber das hier fand ich eigentlich ziemlich witzig. Man kann sich das mal angucken. Es ist sogar so plastisch, ich merke gerade, man kann diese Karte sogar drehen, wenn man hier irgendwie
Drag and Drop macht. Ist das schick? Das hat sich eine echt schicke 3D-Ansicht. Finde ich optisch sehr ansprechend. Ich dachte erst, als du die Domain ins Bett gepostet hast, dass es um die Serie The Office geht, weil die vermisse ich auch.
Ja, allerdings. Aber nee, hier geht es tatsächlich um so diese Arbeitsatmosphäre für die ganzen Work-from-Home-Leute.
Finde ich gut.
Die irgendwie ihre Einsamkeit ein bisschen vor sich her schieben. Genau, du bist wieder dran.
Ich habe noch von der großartigen GitHub-Org, SwiftDoc-Org, von der Seite SwiftDoc, wo unter anderem Matt und Nate, ich komme nicht auf die Nachnamen von denen, das spielt auch keine Rolle, Matt mit 3T ist immer sehr eindeutig, die haben die Seite NS Hipster am Laufen gehabt, super tolle Seite. Und die maintainen auch SwiftDoc.org für Swift Documentation, aber nur für die Documentation der Standard Library, deswegen ist die auch ein bisschen schmal. Aber die haben ein tolles Tool rausgebracht, beziehungsweise vor allem Matt, ich weiß nicht, inwiefern der Nate überhaupt noch dabei ist. Das heißt DocTest und das macht genau das, was du denkst. Man kennt es aus der Python-Welt, man kennt es aus der Rust-Welt, dass du Documentation hast an deinen Funktionen zum Beispiel mit Beispielaufrufen oder in der README Beispielcode. Und dieser Code ist halt in der Dokumentation geschrieben und deswegen halt normalerweise ein Kommentar oder in der README halt komplett außerhalb vom Code und wird halt nicht ausgeführt und nicht verifiziert, dass er überhaupt baut und vor allem nicht verifiziert, dass die Beispiele halt auch valide sind. Und DocTest macht genau das, was nach der Name klingt. Du testest das mit. Du siehst, dass Code in der Dokumentation geschrieben ist, du führst diesen Code aus. Und das finde ich großartig. Ich wollte es schon länger für Swift haben und jetzt existiert es auch. Die machen halt einfach nur geilen Kram. Also ich würde
das
quasi
ist
alles
extra
rahmen, was aus dieser Ohrkraft.
Oder ist das, was du dann laufen lässt? Oder gehört das mit
das
zu der Dokumentationsgeneration?
Also Swift hat auch keine Dokumentationsgeneration eingebaut. Das ist ein extra Tool. Sie haben das Tool SwiftDoc geschrieben und es gibt jetzt auch noch das DocTest-Tool. Die installieren sich quasi wie Cargo-Plugins oftmals auch als Swift-Name. So dass du es genauso auch nutzen kannst, Swift DocTest dann dementsprechend. So habe ich auch letztens mein Tool Swift Outdated geschrieben, was ähnlich zu Cargo Outdated, dem Plugin, der angibt, welche deine Dependencies outdated sind. Und das macht, also läuft das extra Tool und wird dann losgelassen auf deinen Quelltext.
Ziemlich nice. Hast du mal ein Beispiel davon, wie das aussieht, wenn es generiert ist?
Die Swift Doc. Mhm. Die sieht aus typischerweise wie so eine Jazzy-Dokumentation. Jazzy ist ein altes Tool aus der iOS-Welt, was das macht. Wo habe ich denn ein Beispiel? Ich glaube, ich habe sogar ein Beispiel irgendwo für einen meiner alten. Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. Nee, ich finde gerade kein Sorry.
Naja, kannst du ja vielleicht an die Shownotes anhängen. Ich vielleicht noch zu deiner Erheiterung, weil ich habe nicht viel Neues zu Dino zu erzählen, aber ich schaue ab und zu mal hin und Dino hat vor ein paar Tagen gelauncht, dass es jetzt auch doc.dino.land gibt. Die schauen sich echt die richtigen Sachen aus der Rust-Community ab. Und da hast du für die Sachen, die irgendwie auf Dino selber, auf Dino-Land selber gelauncht, gehostet sind, so wie deren Standardbibliothek, aber auch manche externe Sachen, hast du einfach generierte Doc und es ist, glaube ich, nicht einfach bloß Type-Doc, sondern es ist eventuell irgendwas Eigenes. Ich lage mich da jetzt nicht fest. Aber wenn du einfach auf doc.dino.land gehst, hast du so eine Liste some examples und klickst jetzt mal auf irgendwas, was weiß ich, dinoland/x/oak.ts und diese Ladeanimation, die du dann siehst, wenn du draufklickst. Hast du zufällig gerade gemacht?
Ich habe nicht auf
Nee. Geh mal auf.
Ich hab nur deine Beschreibung gelauscht. Wie schreibt man Dino nochmal?
Deno, wie Node rückwärts oder halb rückwärts.
Halb rückwärts, also D-N-O.
D-E-N-O.
Achso, so war das. das da. Oh, die Ladeanimation war viel zu kurz. Kann ich singen? Oh, Cute.
Das sind einfach solche zwei Dinos, die so durch die Gegend
sind. Ist ja auch das Maskottchen schon geworden, dieser süße Brontosaurus, glaube ich. Bin mir aber nicht sicher.
Brontosaurus, ja. Wenn es einen Brontosaurus jemals gab, es kann auch sein, dass es irgendwie, ich glaube, Brontosaurus war einer, den sie zufällig falsch zusammengesteckt haben. Den gab es gar nicht so richtig. Ich bin mir nicht sicher, da war irgendwas. Aber geil, Doc-Generatoren. Wir brauchen mehr davon.
Und ich hätte auch gerne Hosted Documentation, aber sowas setzt ein bisschen voraus, also so einen generellen Service. Du brauchst eine
zentrale Registry, von der du
das ableitest. Ja, sowas setzt ein bisschen eben die Registry voraus und sowas haben wir halt noch nicht in der Swift-Welt und es ist so traurig, so traurig, so traurig. Es gibt so ein bisschen swiftpm.co ist so eine aktuell sehr populäre Seite, die dafür genutzt wird, aber das hat auch nur von einem, also in dem Fall bekannteren Menschen aus der Community, aber es ist halt trotzdem nur die Seite von einem Privatprojekt quasi. Ist halt die Frage, was wäre denn ein offizielles Projekt? Wer müsste denn hinter sowas stehen? Aber ja, ich weiß es nicht.
Oder?
Ja, that's not gonna happen.
Oder eine ausgelagerte Swift-Org.
Mal schauen, vielleicht tut sich ja da irgendwann mal was.
Genau.
Was habe ich noch als Pick? Ich hatte noch Spaßprojekt DNS over Wikipedia.
Das habe ich auch gesehen, das habe ich noch nicht gerafft. Kannst du mir das mal bitte erklären?
Ist einfach super geil. Die haben einfach einen kleinen Service, lässt sie dir lokal laufen, interessanterweise in Rust geschrieben, der schaut, ob du als DNS Anfragen an eine nicht existierende TLD namens IDK für I don't know schickst. Und wenn du in deinem Browser zum Beispiel auf sci-hub.idk gehst, dann macht der im Hintergrund nichts anderes, als die Domain davon auf der Wikipedia zu suchen, die kanonische URL davon zu nehmen und dich an die weiterzuleiten. Weil Wikipedia halt möglicherweise die bessere Quelle dafür ist. Wenn du zum Beispiel Sci-Hub googelst, dann findest du diverse outdated Domains. Das ist das Problem, aber ja. Wenn du sci-hub.idk öffnest, dann geht er auf Wikipedia davon und leitet dich direkt auf sci-hub.tv, was zur aktuellen Zeit
was heute zufällig die Top-Level-Domain davon ist, genau.
Ja, find ich aber geil, das über I don't know zu machen, über quasi als also wie Leute halt, keine Ahnung, man sieht ja bei manchen Leuten, die dann bei Facebook googeln, weil sie nicht die Domain eingeben wollen und die Daten noch an Google weiterreichen, was sie da eben machen, macht dein Browser potenziell halt nebenher trotzdem, wenn du tippst, aber wenn
das
du
gab's Chrome mal benutzt, als also. Service, das gab's mal als Service von der Telekom, da mich irgendwie mal, da ich tatsächlich mal irgendwie eine böse E-Mail hingeschrieben oder sowas, dass dir die Default in deiner, wenn du einen Telekom-Account hast, oder den, die als ISP verwendest, dann die irgendwie in deiner Account-Einstellung, standardmäßig, wenn du irgendwie was eingegeben hast, was keine valide Domain war, da haben sie dich zu irgendeiner Telekom-Suchseite weitergeleitet und haben es dort gesucht.
Ekelhaft.
Ja, genau. Das konntest du abschalten, aber das war mal eine Zeit lang defaultmäßig an. Aber abgefahren. DNS over Wikipedia. Sehr schön. Mich würde langsam interessieren, wann Sci-Hub mit allen TLDs durch ist, wann die irgendwann Sachen wiederverwenden müssen.
Ja, und The Pirate Bay. Keine Ahnung, das ist dasselbe Problem.
Das ist schon ein bisschen bitter. Ich hätte noch einen Kulturtipp, und zwar habe ich einen schönen YouTube-Channel gefunden. Der heißt Context Free, den habe ich auch, da musst du auch wirklich wach sein, wenn du das guckst. Den habe ich hier in den Shownotes. Das ist einer, der einfach über Programmiersprachen redet und der vergleicht dann, also er hat ein Video, wo er das Modulsystem von C++, wie es in C++ 20 kommen soll, mit dem von Python, mit dem von Haskell, mit dem von Rust, mit dem von Swift vergleicht.
Abgefahren.
Und das ist quasi akronymisierbar, plus auf hohem Niveau und nur über Programmiersprachen und mit Bildern. Und mit einem lustigen englischen Dialekt.
Cool, das schreibe ich auf jeden Fall rein. Vor allem, dass Namespaces und Modules in Rust, SIG, C++, C++ 20, JavaScript, SIG, also habe ich schon Ruby, Elixir und Rust und Python. Das klingt auch spannend.
Genau, hat Swift eigentlich Namespaces gehabt? Ich habe für meinen Vortrag bei der C++ User Group hatte ich mal nebeneinander gestellt Rust-Module versus C++-Module und für den Kontext habe ich mich überhaupt zum ersten Mal mit C++-Modulen auseinandergesetzt, die ja jetzt in C++ 20 kommen. Und das Problem ist, dass C++ bereits Namespaces hat und dementsprechend haben sie den Namespacing-Aspekt aus Modulen einfach komplett weggelassen. Das heißt, du kannst
typisch C++.
Das heißt, du kannst bei C++-Modulen an einer einzelnen Header-Datei sagen, diese Header-Datei exportiert dieses Modul und dann schreibst du an Sachen Export ran, die du exportiert haben möchtest, musst die aber trotzdem noch in Namespaces packen und die Namespaces können halt wie bei C auch auf unterschiedliche Dateien verteilt sein. Das ist sehr witzig. Also wenn Module und Namespaces nicht das gleiche sind, kann es zu einiger Verwirrung führen.
Also Swift hat ein Konzept von Modulen und also Module generell als, was heißt das von auf der Idee von Packages früher oder auch Frameworks läuft das ja auf eine gewisse Weise hinaus. Namespaces in dem Sinne, das ist dann quasi ein Namespace, genau. Aber ansonsten missbrauchen Leute Zero-Case-Enums als Namespaces auch oftmals, was ein bisschen schade ist, aber so ist es halt jetzt.
Bei TypeScript gab es tatsächlich Namespaces, die sich so verhalten haben wie C-Namespaces, dass sie sich nämlich über mehrere Module verteilen konnten. Und die haben dann im Global Namespace rumgeschrieben und sich dort irgendwie registriert, damit du irgendwie über die Namespaces auf Sachen zugreifen konntest und haben sich ein bisschen orthogonal zu JavaScript verhalten. Und deswegen sind Namespaces in TypeScript mittlerweile auch deprecated. Du sollst die bitte nicht mehr verwenden, was sehr witzig ist.
Aber das, was wir haben in Swift, würde ich auch noch sagen, ist immerhin besser als das, was es vorher in Objective-C gab, nämlich gar keine Namespaces,
ja, auf jeden
nichts
Fall.
Dergleichen, wo du durch zwei Letter, drei Letter Prefixes an Klassen, das dir alles gemacht hast.
Alles ist besser als keine Namespaces. Ja, obwohl, vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Und dann habe ich noch eine schöne Übersicht, die wir an diesem Podcast auch bereits semi-erfolgreich verwendet haben. Es gibt nämlich eine schöne von GDS, wofür stand das eigentlich nochmal? Es gab eine schöne Übersicht, die Government Digital Services aus dem UK, gds.blog.gov.uk, hat dann eine schöne Übersicht für Handzeichen für Videokonferenzen. Die haben wir an dieser Stelle schon verwendet. Einfach so, wenn du nonverbal während eines Meetings, während einer Videokonferenz kommunizierst, während einer redet, was ja mit dem ins Wort fallen etwas manchmal delaybedingt etwas schwierig ist. Genau, haben die eine Liste von Handzeichen. Du irritierst mich, indem du dir einfach eine Reihe nach gerade machst. eine Reihe von Handzeichen deklariert und die Handzeichen sind einfach, schaut sie euch an, aber sie sind Handzeichen für I agree, I don't agree, I want to talk, I have a direct response, please clarify und point of order. Und das ist tatsächlich, wenn man das so einmal in einem Meeting einführt oder vor einem Podcast, durchaus hilfreich.
Also bei dem Point of Order habe ich direkt diesen, mir fällt der Name leider nicht ein, vom englischen Parlament im Kopf, der bei Last Week Tonight halt auch sehr, sehr oft gezeigt wird, der jemand so im Hintergrund reinbrüllt. Order!
Ach so,
Order!
Wie ist denn der Typ? Auf jeden Fall. Was ich beim englischen Parlament lustig finde, ist, dass die dürfen nicht klatschen. Das ist irgendwie, was war denn zu bourgeois und deswegen zu bürgerlich und deswegen schreien die ganze Zeit I und rufen rein. Du darfst laut reinrufen, wenn du ihm zustimmst, aber du darfst nicht nicht applaudieren.
Die haben so dumme Konzepte da. Ich finde auch die Art und Weise, wie sie halt da sitzen und sich anbrüllen und teilweise auch handgreiflich werden, das sieht halt alles andere als nach Zivilisation aus, finde ich. Naja. Aber das Geilste ist ja immer noch das, was sie bei Last Week Tonight auch immer wieder ansprechen, ist, dass du Aufnahmen aus dem Parlament nicht im Fernsehen zeigen darfst.
Nee, du darfst sie nicht in Comedy-Sendungen zeigen.
Ach so, im Comedy-Kontext.
Du darfst sie nicht im Comedy-Kontext zeigen. Du darfst sie im Fernsehen zeigen, aber Last Week Tonight zählt als Comedy-Sendung, deswegen dürfen sie dort ausgerechnet keine Sachen zeigen. Also zumindest nicht im Englischen. Deswegen haben sie dann, wenn sie es im UK ausstrahlen, machen sie da irgendwie russisches Ballett rein an den Stellen oder so.
Mist. Irgendwas Dummes immer, aber ist so absurd bescheuert, einfach nur solche Regeln.
Auf jeden Fall.
Naja.
Ja, das waren so meine Picks. Im Groben.
Ja, meine auch.
Sehr cool. Und alles, was wir jetzt noch nicht abgehakt haben, schieben wir dann einfach in die nächste Folge rein.
Genau, da haben wir noch ein bisschen Stoff. Ist doch wunderbar.
Genau, also ich hoffe, diesmal hat das mit der Aufnahme einigermaßen geklappt. Wir haben jetzt dieses Mal erfolgreich Studio Link mit LAN verwendet. Ich habe mich extra ans LAN angeschlossen. Ich habe Kilian explizit gebeten, den Adapter aus dem Schubfach rauszuholen. Und latenzmäßig klang's eigentlich, war es eigentlich ganz okay, muss ich sagen.
Bin auch begeistert. Es fühlt sich richtig gut an. Ich habe auch ein besseres Mikrofon heute hier stehen. Sorry für die Aufnahmequalität beim letzten Mal. Das war ein bisschen spontan remote entstanden.
Ja, die AirPods sind leider einfach ein bisschen zu weit weg vom Mund, um gut genug zu klingen. Das merkt man auch immer, wenn ich mir hier Late Show mit Stephen Colbert angucke. Der hat ja auch die ersten Folgen irgendwie in seinem Garten mit AirPods gemacht. Und das klingt einfach nicht gut genug. Also, es liegt einfach physikalisch daran, dass das Mikro zu weit weg vom Mund ist, leider.
Wird wohl so sein.
Aber ich habe jetzt tatsächlich, mir tut so ein bisschen leid für den Mick, der bei unserer Folge, die erste Remote-Studio-Link-Folge Richtung Schottland dabei war und es leider ein bisschen verkackt klang bei ihm oder dass wir so eine große Latenz hatten, das würde wahrscheinlich jetzt beim nächsten Mal besser funktionieren. Aber bei ihm kam ja noch das Problem mit dem defekten Mikrofon dazu, wo selbst seine lokale
Aufnahme defekt war. Wir lernen ja auch aus unseren Fehlern.
Genau.
Genau, ein Erratum haben wir by the way noch, können wir noch mit erwähnen. Danke Helge für das Feedback, dass PostScript natürlich keine Apple-Sache war, sondern von Adobe und dass das erfunden wurde, weil man 1990 keine 1200 dpi in endlicher Zeit übertragen konnte im Netzwerk. Deswegen schickt man Daten darüber. Und was ich ein sehr cooles Detail fand, war, dass NextStep das auch fürs Rendern der UI verwendet hat. Das war Display PostScript, was den coolen Nebeneffekt hatte, dass du einen Screenshot in 1200 dpi einfach ausdrucken konntest.
Wie geil ist das? Hat deshalb Apple bei jedem Programm eingebaut diese Druckfunktion, dass du eigentlich aus jedem Programm raus drucken kannst?
Das kann sein, dass es noch eine Legacy-API daher ist, dass es halt existiert, dass du jeden View direkt printen kannst. Dass das vielleicht noch aus der Zeit mit zumindest originated.
Naja, der Drucker ist
ging auch super darüber.
Der Drucker ist der Vorfahre vom Bildschirm im Computer. Und viele Leute haben auch immer noch, das verstehe ich überhaupt nicht, einen Drucker auf dem Schreibtisch stehen. Hast du einen Drucker auf dem Schreibtisch stehen, Kilian?
Ich besitze keinen Drucker.
Ich besitze auch keinen Drucker, ehrlich gesagt.
Ich hatte ja letztens das Problem, dass ich für meine amerikanische Steuererklärung noch ein paar Formulare einschicken musste. Und die habe ich mir dann bei einem Online-Copyshop bestellt, weil die Copyshops dank Corona, wieder bei dem Thema, alle schon geschlossen hatten. Ach, und andere Formulare, die ich noch brauchte für andere Sachen, die auch postalisch rausgehen mussten, habe ich mir dann einfach schnell auf meiner Schreibmaschine zusammengehackt.
Stimmt, das Bild habe ich auf Twitter gesehen, das sah sehr herrlich aus. Ich hätte mir solche Sachen dann immer im Büro gedruckt, aber das geht jetzt auch nicht mehr. Dementsprechend weiß ich gerade gar nicht, wie ich was drucken würde. Wahrscheinlich bei irgendeinem Nachbarn mir das dann abholen oder sowas, bei irgendeinem Kumpel, der auf der Ecke wohnt. Aber bei dir muss ich ja offenbar nicht anfragen.
Sorry, nee, ich besitze sowas nicht. Vor allem Drucker managen willst du halt auch nicht. Da geht ja, dann brauchst du Farbe oder Toner und Papier und dann staut es und dann
ist dann musst du gucken, ob
der stinkt das Ding nach Ozon.
Da musst du gucken, nee. Obwohl, na, das ist eigentlich okay, aber dann musst du gucken, ob auch für deinen Linux, ob du die richtigen Treiber hast, musst du das einrichten.
War alles scheiße.
Das Drucker sind eigentlich immer kacke, ne, auf jeden Fall. Gut, dann haben wir jetzt, glaube ich, einen Punkt erreicht. Ich würde mich sehr freuen, dich mal wieder in Persona zu treffen, aber ich glaube, das funktioniert auch so ganz gut. Wir sehen uns ja hier zumindest über Video nebenbei. Musst leider deine eigene Mate trinken, es tut mir leid. Ja. Typisches Homeoffice-Problem, man muss seine eigene Mate plötzlich trinken.
Sehr traurig. Na gut, dann vielen Dank fürs Zuhören, liebe Zuhörer. Es war uns ein Fest.
Das war akronymisierbar, Folge 40.
Folge 40, das heißt, warte mal, wir sind bei 40 schon. Das heißt, wir sind noch 10 Folgen entfernt zur 50. Und dann haben wir schon die Hälfte der 100. Und wenn wir die 100 schaffen, haben wir schon ein Zehntel unseres allgemeinen Podcast-Budgets, weil wir können nur bis Folge 999 aufnehmen. Mehr geht nicht.
Wir stimmt, haben wir haben bloß dreistellige Zahlen. Wir müssen jetzt einfach das Commitment machen. Ab Folge 999 werden wir einfach mit akronymisierbar aufhören. Gern.
Ja, das wird die letzte Folge.
Das Ende ist in Sicht. Also ich glaube, wir werden dann unsere eigene Episode bei Fall of Civilizations bekommen.
Wenn wir grob so eine monatliche Folge rausbringen, sind das auch nur knapp 80 Jahre und dann sind wir halt durch.
Also 80 Jahre schaffe ich noch. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber
ich denke auch.
Die 80 Jahre geht noch.
Die nächsten 80 Jahre jeden Monat eine Folge.
Oh Mann. Gut, okay. Also vielen lieben Dank beim Zuhören, liebe Zuhörer. Bleibt gesund. Schreibt uns mal, wo ihr eure MNSs herbekommt. Ich habe mir, wie gesagt, ursprünglich selber welche genäht und bin aber jetzt doch sehr froh, dass ich mir eine professionelle bei einem lokalen Schneider, einer lokalen Schneiderin kaufen konnte. Aber vielleicht kriegen wir auch Tipps von euch. Das war, wie gesagt, Folge 40 und du machst mal den Countdown.
Wir hängen uns ja eh auf den Endcredits hier auf. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich sag's auch nochmal nichts. Der nächste Podcast in eurem Podcatcher kommt in 3, 2, 1.